Hallo und herzlich willkommen im Brandschutzmilieu. Und dazu herzlich willkommen 2026. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Und ich freue mich umso mehr, dass Carsten Mohr, mein Kollege, Freund und Co-Moderator dieses Podcasts hier dabei ist.
Hallo und herzlich Carsten. Willkommen. Dankeschön. Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, die ihr gerade geschaut habt, ich kriege das nicht raus, dieses Sie, ich habe es jetzt schon zum vierten Mal versucht. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, das ist Sven Gabe. Und wir freuen uns sehr, eine neue Podcast-Folge mit und für euch aufzunehmen. Und heute geht es um Atemschutznotfälle.
Ja, in der Tat. Also, good to be back wollten wir nicht sagen. Jetzt habe ich es doch gesagt. Wir waren nie weg, wie man das so schön heute sagt. Es gibt halt immer so Sachen, die man machen muss. Und das war eine davon. Aber das ist ganz egal. Es hat keinen Input in diese Folge. Es ist Folge 52, was auch maßgeblich ist. Und darum muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ganz egal, wie lange dazwischen ist. 52 ist schon stolze Zahlen. Ich freue mich, dass wir mit so einem spannenden Thema, was, glaube ich, viele, wenn nicht sogar alle von euch schon mal gehört haben oder zumindest beschäftigt hat. Uns hat es auf jeden Fall beschäftigt, auch emotional. Und deshalb, denke ich, sollten wir darüber mal reden. Und ich glaube, wir haben da einiges Interessantes zusammengetragen.
Was ist besonders an dem Thema? Es ist, dass wir plötzlich in Not geraten und nicht wir zu Leuten eilen, die in Not sind. Das ist, glaube ich, besonders an dem Thema und das macht es vielleicht auch besonders emotional manchmal. Und genau deswegen verlassen wir da vielleicht auch manchmal so ein bisschen die Sachebene. Und ihr kennt uns, wir versuchen immer mal sehr sachlich auf Sachen einzugehen. Mal gucken, ob uns das heute gelingt. Heute ist übrigens der 30. Januar 2026.
Genau, also mit Emotionen meine ich auch jetzt nicht, dass ich jetzt unmittelbar betroffen war oder ähnliches, möchte ich auch dazu sagen. Ich meine damit vor allen Dingen, dass es ein Thema ist, so wie Carsten sagte, wo wir an uns selber denken müssen. Und wir werden das gleich auch noch debattieren. Man denkt gerne viel und umfangreich an die eigene Sicherheit. Allerdings, darüber reden wir später, hat das vielleicht auch Grenzen, die wir akzeptieren müssen und wo wir einfach mal ab und zu auch ein Restrisiko ertragen müssen.
Das Restrisiko. Im Sinne der Verhältnismäßigkeit. Das Restrisiko, da ist es. Wie immer fangen wir aber trotzdem vorher an mit den News.
Auf geht's.
Die erste News ist keine richtige News, sondern eher ein Tipp, den ich euch geben möchte. Ich habe einen ganz spannenden Podcast gehört aus der ARD-Audiothek. Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch. Gefühle wagen, warum wir verletzbar bleiben sollten. Und den verlinke ich euch, empfehle ich euch. Es kommt aus Wie wir ticken, euer Psychologie-Podcast, geht nur 23 Minuten im Vergleich zu unseren Folgen. Es ist sehr kompakt. Und ich tatsächlich ist es dieses, hey, wie gehören Gefühle in Job ins Private und bauen wir uns manchmal auch einen Panzer auf und was hat das für Folgen? Und da habe ich irgendwie schon sehr an Feuerwehr und an Rettungsdienst gedacht, wo das eine ja oft irgendwie schon so ein Ding ist, dass Leute sich so einen Panzer aufbauen. Und warum das vielleicht nicht so gut ist, hört ihr in der Folge. Kann ich empfehlen.
Die zweite News ist so ein bisschen zweigeteilt. Die News heißt eigentlich, der Anzeigenhauptmeister zeigt die Freiwillige Feuerwehr an, beziehungsweise reicht eine Dienstaufsichtsbeschwerde ein. Ich möchte dem Anzeigenhauptmeister, für alle, die ihn kennen, die werden verstehen, warum, für die, die ihn nicht kennen, grabt euch da nicht tiefer ein, es ist es nicht wert. Ich will ihm keine Plattform bieten oder ähnliches. Ich finde das eher traurig, was dort passiert. Allerdings gab es eine bemerkenswerte Reaktion von Christian Solmecke. Vielleicht kennt der eine oder andere den wiederum. Den empfehle ich nämlich. Das ist der in Anführungszeichen YouTube-Anwalt. Christian Solmecke ist Anwalt und Partner von WBS Legal in Köln. Und dort ist halt Anwalt tätig, macht aber auch YouTube-Videos zu unterschiedlichsten Themen im Rechtsbereich, was irgendwie einen Bezug auf YouTube oder sowas hat. Und er hat an der Stelle auf diese Vorwürfe des Anzeigenhauptmeisters reagiert und sich sehr hinter die Freiwillige Feuerwehr gestellt und schätzt einfach deren Arbeit dort sehr, sehr wert, bis hin zu dem Punkt, dass er das rechtlich komplett durchdekliniert, wie diese Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr dort rauskommen beziehungsweise gar nicht erst betroffen sind. Aber auch, sollten sie verklagt oder angezeigt werden, dass er sie kostenfrei vertreten würde. Ich fand das eine mega gute Aktion. Ich finde Christian Solmecke allgemein einen sehr nüchternen und wirklich auch guten Typen auf YouTube, der das deutlich bereichert. Darum Shoutout an der Stelle. Guckt euch das mal an. Wir verlinken euch das entsprechende Video in den Shownotes. Lohnt sich, wenn man sich ja auch nochmal damit beschäftigen will. Hey, welche Rechte hat denn jemand, der sich als vermeintliche Pressevertreter ausgibt? Und welche Rechte habt ihr als Einsatzkräfte?
News Nummer 3 ist eine Schlagzeile, die da in der Berliner Zeitung veröffentlicht wurde. Gendern und die Breite von Radwegen waren wichtiger als der Katastrophenschutz, mit der tollen Überschrift. Wo fange ich an? Das ist ein kleines Interview, oder naja, nicht direktes Interview, sondern wird der ehemalige Landesbranddirektor Brömme irgendwie zitiert. Und abgesehen davon, dass ich die Aussage und vor allem die Überschrift irgendwie unsäglich finde, bin ich einfach unzufrieden mit der ganzen Diskussion, die jetzt im Nachgang zu dem Stromausfall, der in Berlin passiert ist, den ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, so diskutiert wird, wie sie verläuft. Und dazu habe ich einfach zwei Punkte. Punkt 1, Katastrophenschutz in Berlin. Der hat 37 Katastrophenschutzbehörden und ist vor allem Aufgabe der Bezirke. Und abgesehen davon, dass mir wenig Krisen einfallen, die an Bezirksgrenzen Halt machen, ist einfach klar, dass wir irgendwie sehr strukturell gute Strukturen brauchen, Verantwortung, finanziell geplante Finanzierung in der Krise, Großschadenslage oder Katastrophe. Und hier fehlen einfach strukturelle Sachen. Da gibt es gerade ganz viele Untersuchungen zu und ganz viele Artikel und ganz viel Meinung. Unser Input hier an der Stelle ist vielleicht gerade keiner, sondern einfach auf andere Folgen zu verweisen. Wer zum Beispiel wissen will, wie Stabsarbeit gut funktioniert, und ein klare Richtung 2-Stabsmodell und was das heißt, welche Verantwortung wo zu tragen sind, dem empfehle ich einfach nochmal unsere Folge Stabsarbeit.
Ich möchte dazu noch ganz kurz einwerfen, den Punkt, den Herr Brömme hier macht, bezogen auf den Katastrophenschutz, der ist ja legitim. Wir müssen darüber reden und wir haben es ja jetzt gerade auch in Berlin gesehen, dass wir darüber reden müssen, wie der Status ist und nicht nur reden, sondern handeln. So wie hier allerdings die Schlagzeile formuliert ist, befinden wir uns meines Erachtens persönlich gemeint auf Bildniveau. Also Gendern hier mit reinzuziehen, kann man alles meinetwegen diskutieren, aber die Headline ist absolut nicht das Niveau, auf dem wir über den Katastrophenschutz etwas so Wichtiges, aber zeitgleich auch über einen gesellschaftlichen Diskurs bezogen auf das Gendern reden sollten. Und ich finde, Herr Brömme hat sich hier auf ein Niveau begeben, das eigentlich der Sache nicht gerecht wird, beiden Sachen nicht.
Schön, dass du das gesagt hast, sehe ich auch so. Da werden irgendwie zwei Sachen völlig durcheinander geschmissen. Aber gut, wir wissen auch nicht, wer kommt zu dieser Überschrift, ne? Aber ja. Punkt 2, der mir in der Diskussion auf den Keks geht. Diese Diskussionen rund um Blackout verlaufen leider oft ähnlich. Also auch nach dem Stromausfall in Spanien zum Beispiel, da hat sich die Bundesnetzagentur irgendwie sehr auf diesem N-1-Prinzip ausgeruht. Und wahrscheinlich ist da viel Politik drin. Es bleibt ein Schadensszenario, das passieren kann und mit dem wir uns beschäftigen sollten. Und deswegen verweise ich auch da einfach auf eine andere Folge von uns, nämlich auf die Folge Blackout, weil das ist alles eigentlich drin gesagt, was wir dazu sagen wollen und können.
Passend zum Thema unsere nächste News, auch hier eher eine Empfehlung eines Artikels, der heißt Bedingt resilient, was der Berliner Blackout Anfang 2026 für die deutsche Krisenvorsorge bedeutet. Ein Artikel, in dem recht strukturiert nochmal durchdekliniert wurde, was sind denn jetzt eigentlich Lehren, die man daraus ziehen kann? Wohlgemerkt, nicht mal einen Monat danach. Also betrachtet den bitte immer in der Zeitschiene, gerade wenn ihr die Folge später hört. Vielleicht gibt es schon bessere Analysen. Oder nicht nur vielleicht, ich hoffe. Aber zum jetzigen Zeitpunkt halte ich den für einen guten Weg, einfach mal alles durchzudeklinieren. Der eine oder andere, der sich ein bisschen damit beschäftigt, wird Dinge da drin lesen, die er schon kennt. Aber es geht nochmal darum, was sind denn Lehren, die wir daraus ziehen müssen? Was sind die vulnerablen Stellen? Welche Prinzipien wurden nicht beachtet? Welche werden beachtet? Wo kann man verbessern? Wir verlinken euch in den Shownotes. Es geht direkt weiter mit dem Katastrophenschutz, denn das KRITIS-Dachgesetz wurde beschlossen durch den Bundestag. KRITIS, kritische Infrastrukturen, und das Dachgesetz auf Bundesebene definiert einheitliches Vorgehen und den Schutz kritischer Infrastruktur. Dabei sind ein paar Dinge wesentlich. Einerseits ein einheitlicher Schwellenwert, ab wann eine Infrastruktur zu kritisch wird. Hier der Schwellenwert von der Versorgung von 500.000 Menschen. Das heißt, eine Struktur ist dann kritisch, wenn sie für die Versorgung von 500.000 Menschen vorsorgt oder zuständig ist. Dazu kommen Schwellenwerte in den Ländern. Also die Länder können selber nochmal Schwellenwerte festsetzen, die beispielsweise dann deutlich unter 500.000 liegen, je nachdem, wie sie das für richtig erhalten. Dazu kommen dann aber auch noch die Identifikationsmöglichkeit der Länder von Krites. Also die Länder können nochmal selber losgehen und Krites identifizieren und in diese Überwachungsfunktionen integrieren. Weiterhin müssen sich aber Einrichtungen schon ab dem Krites-Dachgesetz bei dem BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, melden bzw. registrieren. Dazu gibt es dann sektorenübergreifende Mindestanforderungen zum Schutz, auch physisch. Schutz also einmal softwarebasiert oder ja, nicht physisch, sondern eher digital gegenüber Cyberangriffen, aber dann auch physisch, um beispielsweise einen potenziellen Anschlag zu verhindern. Die Betreiber müssen eigene Pläne für die Schaffung und Stabilisierung von Resilienz schaffen. Es gibt verschiedene Meldepflichten und Störmonitore. Es gibt natürlich wie immer bei Gesetzen auch Streitpunkte. Beispielsweise wird kritisiert, dass dieser Schwellenwert von 500.000 Menschen zu hoch angesetzt ist. Das heißt, eine Infrastruktur, die für die Versorgung von 400.000, 300.000 Menschen, was ja dennoch eine erhebliche Zahl ist, würde nicht darunter fallen. Und weiterhin die Zuständigkeit der Länder, die dann doch sehr umfangreich ist in diesem Gesetz, sorgt mal wieder für den bekannten Flickenteppich, den wir im Föderalismus nun mal haben. Und hier hätte man mehr Löcher schließen können, ist der Streitpunkt daran. Wir verlinken euch mal einen Artikel zum Deutschlandfunk, vom Deutschlandfunk dazu und macht euch selber mal ein Bild.
Das waren die News und wir steigen ein ins Thema. Wir haben uns gefragt, wie steigt man gut in dieses Thema ein und kann man gut in dieses Thema einsteigen? Und wir sind einfach mal so ein bisschen in die Historie reingegangen und haben geguckt, was gab es für Atemschutznotfälle. Und tatsächlich sind Atemschutznotfälle in Deutschland ganz gut aufgearbeitet, mal besser, mal schlechter. Und trotzdem war es immer ein großes Thema und es haben sich meistens umfangreiche Kommissionen, Untersuchungskommissionen gebildet, die dann dazu untersucht haben, was ist da vorgefallen, das umfangreich aufgearbeitet haben. Da sind dann Unfallkassen beteiligt, aber auch verschiedene Feuerwehren. Und dann gucken die sich das Schritt für Schritt an und versuchen daraus Lernen zu ziehen. Und ich gebe einfach mal so ein paar in die Vergangenheit, die irgendwo, wo bestimmt Leute sagen würden, das haben sie vielleicht auch schon mal gehört. Vielleicht jeder, der einen Atemschutzgeräteträger in einen Lehrgang macht, der hat vielleicht schon mal von Brandmeister Stampe gehört. Brandmeister Stampe starb 1996 in Köln. Das zeigt, und der Untersuchungsbericht zeigt auf jeden Fall, dass ganz viele Faktoren irgendwie zu führten. Aber vor allen Dingen war irgendwie dieser Moment, dass die Person sich in einer Fangleine verhangen hat und nicht mehr rauskam. Es gab in Tübingen zum Beispiel ist so ein Ort, 2005, ein Schlauchplatzer am Dachgeschoss, im Endeffekt starben zwei Feuerwehrleute. In Göttingen 2006, ein toter Feuerwehrmann im Keller eines Uni-Gebäudes. Mana 2015, ein Trupp wurde getrennt durch eine dynamische Brandausbreitung, eine Tür fällt zu und da kommt es irgendwie ganz unglücklich dazu, dass einer den Ausgang nicht mehr findet. Und einfach noch ein paar mehr Orte, an denen Feuerwehrleute gestorben sind. Lüdinghausen, Ibbenbüren, Köln, Worms, Chemnitz, Gera, Bad Soden, Worms, Donaustauf, Sonnenberg, Elsterwerda und. Viele, die sich damit ein bisschen mehr beschäftigen, haben genau dieses, das war die Lehre aus Göttingen, das war die Lehre aus Mahne. Manchmal ein Konglomerat aus vielem, manchmal auch irgendwas, was man schon weiß. In Gänze sind seit ungefähr den 60er Jahren in Deutschland 50 Feuerwehrleute gestorben und wir haben bis ab ungefähr 1000 verletzte Feuerwehrleute in kleineren und größeren Unfällen. Und jedes Mal ist es natürlich ein Schlag für irgendwie die Feuerwehr an sich. Es gibt viele vor Ort natürlich, ist es ein Ganz für die Angehörigen. Und trotzdem sehen wir auch mal ein sehr großes Mitgefühl in ganz Feuerwehrdeutschland. Und warum? Weil man natürlich irgendwie versucht, da zusammenzustehen und irgendwo kommt natürlich auch der Moment, das hätten wir sein können, das hätte einer von uns sein können und damit irgendwie gut umzugehen. Und viele reden auch von dieser Feuerwehrfamilie, die das vielleicht auch ausmacht und das auch braucht, weil man irgendwie ein gewisses Risiko da auch eingeht. Was wir gemacht haben, ist jetzt zu gucken, uns irgendwie diese Berichte nochmal anzugucken. Wir werden auch ein paar von denen verlinken. Wir werden auch nochmal auf eine Organisation eingehen, die das irgendwie sehr cool aufarbeitet und da viel Bildungsarbeit sorgt. Aber wir wollen so ein bisschen reingehen, was habt ihr denn zum Beispiel auch mit Atemschutznotfällen, was sagt ihr dazu? Habt ihr Konzepte? Und genau, da haben wir auf Instagram mal gefragt und mal gucken, was ihr uns da so zurückgemeldet habt.
Genau, und für die Aufmerksamen unter euch, die sich jetzt schon fragen, auf welche Organisation wollen wir hinaus, sei hier schon mal erwähnt, es ist atemschutzunfälle.eu. Wir kommen später noch einmal drauf, aber all diese Unfälle, genauso wie Beinaheunfälle und Vorfälle, findet ihr in einer umfangreichen Datenbank auf www.atemschutzunfälle.eu und de geht auch. Außerdem erhaltet ihr, kleiner Side-Fact, einen wunderbaren Einblick, wie 1996, nämlich da wurde die Organisation gegründet, Internetseiten aussahen. hier schon mal erwähnt, wir kommen später noch einmal drauf. Genau, wir haben am 28., 29., 25. auf Instagram durch Carsten gefragt, was ihr so für Konzepte, für Vorkehrungen habt oder welche euch bekannt sind. Wir haben sie hier einmal zusammengetragen, nicht irgendwie mit Infos hinterfüttert. Wir beziehen uns dann gleich nochmal drauf und wir haben sie dann anonymisiert. Also das ist das, was wir so bekommen haben. Und wir wollen euch da einfach mal mitnehmen in den Einblick, den wir erhalten haben. Als allererstes SER noch in Testphase. Also hier scheint es eine Standardeinsatzregel zu geben, welche noch erprobt wird. Weiter geht's. Es gibt ein Stufenkonzept und die AAO, meistens Alarm- und Aufbauorganisation oder Alarm- und Ausrückordnung, soll angepasst werden. Stufenkonzept wird weiter erwähnt. Selbstrettung, Sicherheitstrupp, Atemschutznotfalleinheit. Also mehrere Stufen, welche man vorhalten kann, welche zum Einsatz kommen. Und hier weist dann eine weitere Person darauf hin, dass es die Aufgabe des Wassertrupps ist. Normaler Sicherheitstrupp. Also, dass man quasi sehr standardisiert hier vorgeht, dass der Wassertrupp immer der Sicherheitstrupp ist und der dann aber recht, in Anführungszeichen, normal ausgerüstet ist. Hier wird auch auf das Lageschema nochmal verwiesen, kommen wir später drauf. Also eines der vielen, vielen Merksätze oder Merkwörter, die es gibt. Und dann geht es hier weiter, ein bisschen detaillierter. Es ist abhängig vom Alarmstichwort, also man hat es auch hier an die Alarm- und Ausrückordnung beispielsweise gehängt. Es gibt jährliche Sonderübungen, es gibt dieselbe Ausstattung wie im Angriffstrupp, nur dass keine Wärmebildkamera dabei ist, da nur eine auf dem Fahrzeug ist. Hier wird also zum ersten Mal so ein kleiner Einblick in die Technik gebracht. Also welche Technik wird denn ergänzt? Könnte man jetzt auch einen ganzen Abend drüber diskutieren, wo die Wärmebildkamera hingehört. Spoiler. Meiner Meinung nach sollte jeder Trupp eine haben. Thema durch. Genau. Bei Mayday treffen Sicherheitstrupp und Gruppenführer bei der Abendschutzüberwachung. Es wird geklärt, was, wann, wo. Wenn notwendig, Einsatz des Sicherheitstrupps und der Einsatzleitwagen als wahrscheinlich Führungsmittel des Einsatzleiters fordert nach einen Zug, ein NEF, zwei RTW. Also auch hier schön zu sehen, Prozessabläufe gemacht. Also wer trifft wann wo. Ich will es nicht weiter kommentieren, aber ich würde mich sofort fragen, wo waren der Gruppenführer vorher oder die Gruppenführerin? Da reden wir später drüber, Carsten. Und dann geht es hier weiter sehr technisch. Gibt es hier eine Tasche mit einem D-Schlauch, der direkt am zweiten Rohr angeschlossen wird und eine Tasche mit Atemluft und Atemluftflasche und Maske. Geübt wird das meist dann beim Brandübungsdienst. Bei Übungen Atemschutznotfall wird dann initiiert oder inszeniert und dann wird der Einsatz des Sicherheitstrupps mindestens einmal pro Jahr geübt und es gibt noch eine Einweisung einmal pro Jahr in die Sicherheitstrupptasche. Weiterhin wird hier in einer mittelgroßen Stadt angemerkt, dass es sehr wenig thematisiert wird. Alle paar Jahre wird ein Flaschenwechsel unter Nullsicht geübt, also definitiv nicht ausreichend, wird hier bewertet. Atemschutznotfälle werden häufiger in Übungen eingebaut und das Vorgehen beschränkt sich dann allerdings darauf, den Betroffenen aus dem Gefahrenbereich zu bringen. Also ich glaube, das kennen wir alle bei Atemschutzübungen, sei es ganz normale Übung zur Brandbekämpfung in einem Abrissgebäude oder im eigenen Gerätehaus oder was auch immer, wird dann ein Atemschutznotfall simuliert. Klassiker meistens, wenn das Feuer aus ist und die ganze Übung fast beendet wird, dann wird noch einem gesagt, so, du bist jetzt hier verunfallt. Kann man aber durchaus so machen. Und als allerletzten Input, keine Konzepte, eine Notfalltasche von Träger, ich nenne es jetzt einfach mal, wird mitgeführt beim Sicherheitstrupp. Bislang gibt es aber kein konkretes Konzept. Zweimal im Jahr wird theoretisch unterwiesen zum Thema Atemschutz. Direkt geübt wurde das Thema nur, als die Tasche einmal beschafft wurde. Finde ich mich auch ein bisschen wieder, jetzt nicht bezogen auf die Tasche, aber es ist ganz typisch so, hey, wir haben jetzt hier einen Lüfter, Druckbelüfter, so ein Übungsdienst, so zack, dann verschwindet das Ding in irgendeine Klappe und dann wundert man sich drei Jahre später, warum keiner mehr weiß, wie man das denn jetzt hier zur taktischen Ventilation einsetzt. Also ich kann alle eure Inputs komplett nachvollziehen, oder? Also wie geht's dir, Carsten? Ich finde mich da irgendwo überall ein bisschen wieder.
Voll. Es zeigt auch vor allen Dingen, wie breit das irgendwie gestaffelt ist, ne? Also, ich meine, wir haben, kommen wir ja gleich zu, was ist definiert in, bei uns in den Feuerwehren, was muss jeder ausgebildet bekommen? Und da sehen wir einfach, okay, es scheint ultra breit gefächert zu sein von, ja, also ihr seid halt jetzt der Sicherheitstrupp, Punkt, bis, okay, es gibt fertige Alarmierungskonzepte, Taschenkonzepte vorbereitet.
Ja, ja. Also ich pick mal so ein paar Wörter raus, bezogen auf Technik, sehen wir ganz klar, dass es sowas wie Totmannwarner hier gibt oder Bewegungslosmelder, es gibt Taschen, es gibt extra Atemluftflaschen, extra Masken und Wärmebildkamera werden hier technisch angesprochen. Organisatorisch wird hier angesprochen, Lageschema, Stufenkonzept und ja, also alles irgendwie nochmal on top zu dem, was wir eigentlich kennen. Aber es wird auch gesagt, wir haben einen ganz normalen Sicherheitstrupp. Also es scheint ein Verständnis von normal oder Standard zu geben. Kommen wir auch gleich drauf, woher das kommt. Und dann geht es aber auch noch so ein bisschen in die Außenfortbildung, wo eher darauf abgehoben wird, dass es weniger stattfindet und vor allen Dingen wenig strukturiert. Also eine einmal im Jahr Einweisung ist das eine, regelmäßig beim Übungsdienst ist was anderes. Allerdings auch, was ich jetzt wieder sehr positiv finde, dass man das eigentlich in jede Übung mal einbaut. Also ne, die Elemente Rettung, Menschenrettung, Brandbekämpfung, Selbstrettung, das sind so diese drei Dinge, die man in jede Übung eigentlich sehr gut nochmal bauen kann. Aber das finde ich hier jetzt auch wieder. Und natürlich Mayday als Stichwort wurde auch genannt. Also ich glaube, es ist, so wie du sagst, es ist ein Rundumschlag über das, was wir eigentlich so kennen.
Und warum das so unterschiedlich ist, haben wir gedacht, okay, wo fangen wir denn an, das jetzt irgendwie aufzuarbeiten und haben gedacht, okay, dann gehen wir, vielleicht spulen wir vielleicht ein bisschen weiter vor und gucken, was sind denn die Grundsätze? Was muss jeder machen? Was wird auf jeden Fall ausgebildet, was nicht? Was steht irgendwo drin? Wer ist eigentlich für was zuständig? Und wer Feuerwehrleute kennt oder wer eine feuerwehrtechnische Ausbildung hat, der wird denken, na klar, wir gucken erstmal in die Feuerwehrdienstvorschriften. Und da haben wir also die am naheliegendste Feuerwehrdienstvorschrift erstmal aufgeschlagen und das ist die FWDV 7. Die behandelt Atemschutz mit der letzten Änderung von 2005. Und da gibt es verschiedene Einsatzgrundsätze drin, was wird ausgebildet, wie lange dauert das, wobei das die FWDV 2 ist, muss ich zugeben. Und dann zu gucken, wie lang geht es und wer ist eigentlich für die Sicherheit von AtemschutzgeräteträgerInnen zuständig. Und da haben wir zwei wichtige Punkte, die wir an der Stelle nennen müssen. Jeder Atemschutzgeräteträgerin ist für seine oder ihre Sicherheit selbst verantwortlich. Und das hat unter anderem zu erfolgen mit einer Einsatzkurzprüfung. Die Sicherheit generell, und da müssen wir vielleicht auch noch eine andere Feuerwehrdienstvorschriften gucken, für die ganze Einsatzstelle, die das irgendwie abzuwägen haben, obliegt der Einsatzleiter oder dem direkt vorgesetzten Einheitsführer. Und der ist für auch und gerade für die Sicherheit seiner Einsatzkräfte oder ihrer Einsatzkräfte verantwortlich.
Ich hatte immer lange so ein Problem mit der FWDV 7, gerade am Anfang, als ich so zum ersten Mal auf dem Lehrgang war, denn sie hat mir sehr wenig gegeben für die Brandbekämpfung. Also du lernst, wenn du einen Atemschutzgeräteträger-Lehrgang machst oder einen Lehrgang nach FWDV 7 machst, lernst du ja wirklich nur, in Anführungszeichen nur, dieses Gerät zu bedienen und dich unter diesem Atemschutz zu bewegen. Und lange hat mich das gestört, weil ich denke, ja, komm, ich setze mir eine Maske auf und dann steppen wir da mal rein. Aber ich muss doch was anderes tun. Das Hauptinstrument ist doch hier oder das Hauptproblem ist doch die Brandbekämpfung oder was auch immer ich tue. Wenn man das allerdings dann jetzt ein bisschen rückblickend betrachtet und da nochmal reinguckt, dann denkt man sich, nee, stopp mal ganz kurz. Die FWDV 7 und das Dasein als Atemschutzgeräteträger gilt tatsächlich erstmal darum, sicher zu sein, unter diesen Bedingungen, unter dieser erweiterten persönlichen Schutzausrüstung. Wie man Brandbekämpfung macht, steht dann irgendwie in FWDV 3. Wie man das ausbildet, 2. Und wie ich über der Leiter nach oben klettere, 10. Und darum glaube ich, dass, also mir ist es so ergangen, dass ich die schnell weggelegt habe, die FWDV 7, weil ich ja dachte, ja, das kann ich jetzt. Also ist ja am Ende nicht schwer. Also man setzt sich diese Maske auf, schließt das dann da an und dann geht man los. Also wenn man das ein bisschen rausgezoomt betrachtet, ist das alles nicht schwer. Das Problem ist nur, und das lernen wir aus diesen Einsätzen und diesen Unfällen, die du erwähnt hast, das ist immer dieses kleine Detail, was man schnell vernachlässigt, was am Ende schwerwiegende Folgen haben kann. Und deshalb, wenn ich da jetzt drauf blicke, denke ich, nee, die FWDV 7 bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn du das alles gut kannst, dann bist du bei der Tätigkeit Brandbekämpfung wie auch immer sicher. Meinetwegen kannst du eine ineffiziente Brandbekämpfung durchführen, also finde ich auch nicht gut, aber meinetwegen kannst du das tun, solange du 100% der FWDV 7 erfüllst und sicher bist. Und darum kann ich da nur noch mal unterstreichen, sich echt auf die Basics zurückziehen. Guckt euch die FIDV7 an. Anforderungen, Artenschutzgeräteträger, ne? Regelmäßige Fortbildungsveranstaltungen. Konkret untersucht worden sein durch G26.3, dass sie auch bestanden haben, zum Zeitpunkt der Übung und des Einsatzes gesund und einsatzfähig fühlen und sein. Das sind die Dinge, die geben euch prozentual so viel mehr Sicherheit als irgendwelche Gadgets. Um jetzt, ich will jetzt nicht wieder bashen, aber eine Wärmebildkamera ist cool, ein Bewegungslosmelder ist auch cool, alles sinnvoll, aber wenn ihr nicht fit seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit exorbitant höher, dass ihr am Ende einen Notfall erleidet und gesundheitliche Folgen davor tragen werdet. Und darum ist es eigentlich so schön, dass die gefühlt inkonkret sind, aber eigentlich das Konkreteste ist, was man braucht.
Sven ist Fan. Gehen wir in die FIDV7 rein. Wir haben so ein paar, da sind verschiedene Ausbildungsinhalte genannt und das ist bestätigt einfach, oder ich will an der Stelle nochmal unterstreichen, was Sven gesagt hat, da ist ganz wichtig, Handhabung von Abschussgeräten, Gewöhnung, Orientierung, körperliche, psychische Belastung so. Und ganz zum Schluss kommen so Sachen wie Übung von Einsatztätigkeiten. Ja, irgendwie einsteigen über Leitern, Wasserzahn irgendwie besonders, Eigensicherung und da ist auch Notfalltraining drin. Und wenn wir uns die Fortbildung irgendwie angucken, die ein AtemschutzgeräteträgerInnen irgendwie jährlich machen muss, dann sind wir bei einer Belastungsübung, die kennen wir irgendwie alle. Das wird oft irgendwie als Strecke, Atemschutzstrecke, Streckendurchgang genau benannt, wo man irgendwie durch diesen Kasten klettert, wo man einfach diese Belastung versucht zu, die körperliche Belastung, aber auch die psychische Belastung irgendwie einmal zu simulieren. Und wenn natürlich mal alle sagen so, hey, was soll das? Dieser Kasten, der bildet doch irgendwie nicht ab, was irgendwie einen Einsatz hat. Ja, gibt es aber auch ganz gute Untersuchungen zu, dass das irgendwie doch ein Konglomerat ist aus irgendwie verschiedenen Peaks, die man da irgendwie simulieren kann. Genau, kann man kritisieren, muss man auch nicht. Ist auch ein bisschen egal. Der zweite Teil davon ist, dass eine Einsatzübung gemacht werden muss. Dass einmal im Jahr man unter Einsatz im Einsatz gewesen sein muss oder wenn man nicht im Einsatz war, eine Übung durchzuführen hat. Und ich meine, das haben wir an anderer Stelle auch schon öfter mal kritisiert, dass wir irgendwie, was ist eigentlich, dass das zwar ein Grundgerüst ist, den wir in unseren Feuerwehrdienstvorschriften haben, aber das nicht reicht. So, dass wir da irgendwie, wenn wir Thema Realbrandausbildung, ne, das ist nirgendwo geregelt, dass das zu sein hat, aber wenn man sich das empirisch ein bisschen anguckt, dann würden viele und auch wir irgendwie zum Ergebnis kommen, es braucht Realbrandausbildung, um irgendwie gute Brandbekämpfung machen zu können. Trotzdem steht die gar nicht irgendwo drin. Die steht als, unter anderem könnte das sowas sein mit der FIDV 2 oder 7, weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwo steht das als ein Teilsatz drin. Aber genau, nicht fest gefordert. Die Frage ist ja auch, wie viel können wir uns leisten? Wie viel kann man schaffen? Und. Aber genau, es ist da. Und deswegen haben wir gedacht, können wir da auch noch mal ein bisschen weiter einsteigen. Aber ich glaube, ich würde jetzt noch, Sven, wenn wir schon bei der FIDV 7 sind, vielleicht einmal zur Atemschutzüberwachung übergehen.
Ja, es ist, Menschen, die mich kennen, die haben locker mit mir schon mal drüber diskutiert. Deshalb, ja, also Atemschutzüberwachung erstmal grundab ist gefordert. Ist natürlich klar, es ist quasi wie beim Tauchen, um ehrlich zu sein, die Überwachung des Luftvorrats, des Standortes und einfach des Zustands, des Status, des Trupps, zu dem ja dann kein Kontakt mehr unmittelbar über Sichtverbindungen oder Ähnlichem besteht. Und das ist eine Aufgabe, die ist im Einsatz oft, also sie wird nicht stiefmütterlich behandelt, das will ich nicht sagen, aber sie ist noch mal ein bisschen, sie erfordert ein bisschen Ruhe. Wir müssen da was aufschreiben, wir müssen was dokumentieren, dazu muss man was aufschreiben, man muss da irgendwie Lichtbedingungen schaffen, man muss regelmäßig funken, man muss das Ganze verstehen und das geht im Einsatz manchmal ein bisschen unter, beziehungsweise wird in der Hektik des Einsatzes meines Erachtens sehr schnell mal beiseite geschoben zugunsten vermeintlich wichtigerer Aufgaben, wie beispielsweise das Bedienen der Pumpe, des Absprechens, des Erkundens, you name it. Es ist allerdings essentiell, denn dieser Trupp, der zwar selber dafür verantwortlich ist, zu checken, wie der Luftvorrat ist, der ist wie eine, ich nenne es mal, also sinnbildlich gesprochen, wie eine Puppe, eine Marionettenpuppe des Gruppenführers. Man lässt sie da rein, wie einen Taucher an einem Seil, nur halt ohne Seil, und die bewegen sich in einer hochtoxischen, tödlichen Atmosphäre. Und mein Job draußen ist, dafür zu sorgen, sie in den Kontext dieses Einsatzes einzubetten, den die da drin ja nicht mehr sehen. Die sehen ja wirklich nur noch im schlimmsten Fall nichts oder halt im besten Fall die Wohnung, das Objekt, in dem sie sich befinden. Was um sie herum passiert, wissen sie nicht. Gibt es eine Brandausbreitung? Gibt es eine Rauchausbreitung, die sie nicht berücksichtigt haben? Haben sich also Rückzugsweg verändert? Gibt es draußen Lageänderungen, die sie mitbekommen müssen? Und. Und ich muss wirklich höllisch auf die aufpassen. Und die Artenschutzüberwachung ist ein maßgebliches Instrument, um das Wichtigste, was die da haben, nämlich das, was sie am Leben erhält, den Artenschutzluftvorrat etc., der ja im Zentrum der Artenschutzüberwachung steht, zu überwachen und sie quasi von außen zu navigieren. Und das ist eine Herausforderung, weil bei allem sehr praktischen und sehr, ja, händelbaren, was wir da draußen machen, sei es Schläuche verlegen, sei es Absprachen, sei es Erkunden etc., ist das eine sehr filigrane Aufgabe, die auch ja etwas Ruhe und vielleicht auch ein bisschen Gelassenheit braucht. Und es ist aber ein so elementares Ding, dass man sie nicht vernachlässigen darf.
Ich weiß ja, worauf das gleich hinausläuft, auf eine Diskussion zwischen uns beiden. Deswegen können wir noch ein bisschen kurz drum herum reden. Ich möchte einmal die SEVV7 einmal, nee, andersrum. Wie fange ich das an? Auf der einen Seite, was macht die Artenschutzüberwachung? Also das hat Sven so ein bisschen angesprochen. Ne? Also wir müssen wissen, wer ist da drin? Wo ist die Person? Irgendwie Zeitnachverfolgung und vor allen Dingen ist es ein bisschen Zeitmanagement. Was heißt das? Wir rechnen da ein bisschen aus, wie lange, also man kann so ungefähr als Faustformel sagen, dass so ein normaler Pressluftatmer ungefähr eine halbe Stunde Einsatzzeit hat. Das kommt natürlich darauf an, wie viel die arbeiten und wie und. Und das heißt, wir rechnen ungefähr die Einsatzzeit aus und versuchen uns da so einen Puffer auszurechnen und zu sagen, okay, wir wollen mit einem guten Puffer die irgendwie dazu bewegen, dass sie dann wieder zurückkommen, wenn sie das schon selber nicht mitbekommen, dass wir sagen, so, jetzt ist Zeit, dass ihr langsam mal umdreht, damit ihr da sicher wieder rauskommt. Und das ist, deswegen ist Zeitmanagement so wichtig bei der Sache und das kann man nicht nebenher machen, weil man vergisst im Einsatz, alle, die im Einsatz fahren, wissen, das ist irgendwie so ein, das hat irgendwie, da passiert irgendwie sowas mit einem Kontinuum von Zeit und Raum. Irgendwie vergeht die Zeit im Einsatz extrem viel schneller, ja, und man vergisst dann einfach und zack, die sind schon 20 Minuten drin. Und deswegen ist Zeitmanagement so wichtig. Und entweder das ist eine Person, die sich nur damit beschäftigt, oder, und dann fing das mit der Zeit an, dass es irgendwelche technischen Gadgets gab, ja. Also irgendwelche am Anfang vielleicht irgendwelche Klingeluhren, irgendwelche Aufziehuhren, irgendwelche Geräte, die angefangen haben zu piepen, und bis hin zu seiner Telemetrie, wo halt das komplett automatisch sein sollte, weil es über Funk irgendwie abgeglichen wird, wie viel Zeit und wie viel Druck haben die eigentlich noch und mit jedem neuen Gadget auch eine höhere Fehlerquote, Fragezeichen. Also ich kenne jedenfalls einige Feuerwehren, die davon wieder abgerückt sind und das sehr viel kleiner gemacht haben. Und diese Diskussion haben wir weiterhin so. Tablets, ja, nein. Eieruhren, ja, nein. Aber am Ende kommt es natürlich darauf an, was Sven sagt, so, wer macht das und wer macht das gut und gewissenhaft und kann das Technik kompensieren. Was in der EDV7 drinsteht, ist, der jeweilige Einheitsführer, Einheitsführerin der taktischen Einheit ist für die Artenschutzüberwachung verantwortlich. Punkt. Bei der Artenschutzüberwachung können andere geeignete Personen zur Unterstützung hinzugezogen werden.
So, und jetzt komme ich und ich sage ganz klar, ich weiß nämlich, dass es anders gehandhabt wird und ich hole dazu gleich nochmal aus. Für mich kann die Artenschutzüberwachung nur der Gruppenführer, die Gruppenführerin selber tun. Bevor ich hier die Katze nicht ganz aus dem Sack lasse, es kann natürlich eine führungsunterstützende Kraft machen, wie zum Beispiel Melder, Melderin, die unmittelbar neben der Führungskraft steht. Allerdings, die Führungskraft muss es selber machen oder ganz direkt neben denen machen lassen. Er muss jederzeit einen Blick dazu haben. Let me explain. Ganz oft sehe ich das, und es ist auch vielerlei so in vielen Orten, und gerne haut uns Kommentare dazu raus, dass das an den MaschinistInnen automatisch des Fahrzeuges abgegeben wird. Und dadurch entsteht eine Dreiecksbeziehung. Einmal der Trupp, der dort drin ist, dann der Einheitsführer, die Gruppenführerin, Gruppenführer und der MaschinistIn. Und wir sind uns einig, dass diese drei Personen sich nicht alle am selben Ort befinden. Und ganz oft passiert dann das, dass der Gruppenführer, die Gruppenführerin das nicht mitbekommt, wenn eine Druckabfrage stattfindet. Er kommt es nicht mit, wenn ein Standortwechsel durchgeführt wird. Und was machen diese Gruppenführerinnen und Gruppenführer dann? Die bleiben halt nicht vor dem Angriffsweg stehen und überlegen sich, wo ist der Trupp gerade, was machen die und navigieren den quasi, sondern sie laufen an einer Einsatzstelle umher und machen andere Dinge. Die will ich auch alle nicht in Abrede stellen. Für mich ist es aber ganz klar, wenn ein Gruppenführer, eine Gruppenführerin einen Trupp unter Artenschutz einsetzt, dann muss er dieses gedankliche diese gedankliche Sicherungsleine, wie beim Tauchen, ja, denken wir an Feuerwehrtaucher, die haben immer eine Sicherungsleine, die muss er quasi virtuell gedanklich zu denen spannen. Das heißt, er muss wissen, wo sind die gerade, was machen die da, wie lange sind die da drin, wie viel Luft haben sie, wie geht es denen und gedanklich rückwärts rechnen, okay, wann hole ich die raus? Das ist diese Marionette, die er die ganze Zeit spielen muss. Das Ganze wird noch komplexer, wenn er zwei hat. Und das kann er für mich oder sie nur, wenn er sich wirklich gedanklich oder auch meinetwegen physisch, das finde ich sogar besser, vor das Gebäude stellt und die Hauptaufgabe macht, da jetzt was zu tun und die da rein und raus zu holen. Das ist der Job, den dieser Mensch gerade an dieser Einsatzstelle macht. Gehen wir mal von der Staffel aus und er schickt einen Trupp rein, ja, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass das auch das Einzige ist, was er noch machen kann. Dann hat er Maschinistin, die bedient die Pumpe, das Fahrzeug. Er hat einen Trupp, die machen da drin das, wofür wir da sind, Brandbekämpfung, Menschenrettung. Und er hat einen Sicherheitstrupp. Er muss jetzt nicht durch die Gegend rennen, noch Dinge erkunden für andere und so weiter. Wenn das notwendig ist, dann kommen da entweder noch Kräfte oder er hat sie nachalarmiert und die sind notwendig. Er kann das allerdings oder sie kann das allerdings nicht alles tun. Und ja, er muss noch Rückmeldung geben und funken und so. Gleich, Carsten, Ruhe bewahren. Aber dafür kann er dann sich Führungsunterstützung nehmen, Maschinisten vielleicht sich neben sich stellen, wenn das geht, aber so weiter. Und wenn das alles an ihm vorbeigeht oder ihr, dann kriegt das alles nicht mit. Und er ist der Letzte oder die Letzte, die dann etwas ändern kann, wenn er eine Gefahr abzeichnet, wenn sich die abzeichnet und losgeht.
Ah, das war's schon.
Ich höre,
okay,
Carsten.
Okay. Das Schlimme ist ja, du hast ja recht. Ja. Und trotzdem scheitert das ja oft einfach an der Realität. So. Also diese Idee, ein Gruppenführer, eine Gruppenführerin steht da und direkt neben ihm oder ihr noch irgendwie eine Atemschutzmelderin, ein Melder, die irgendwie das alles im Blick haben, die alles mitzeichnen und die direkt immer nebeneinander stehen und alles machen, das können sich einfach viele Feuerwehren personell nicht leisten. Und das heißt, also ich will andersrum sagen, ich habe nicht so ein großes Problem damit, wenn der Maschinist oder die Maschinist das macht, wenn allen die Rolle klar ist. So, also wenn es klar ist, dass das nicht ein Outsourcen von Verantwortung ist, sondern eher ein externes Timekeeping ist, eine externe Dokumentation. Und trotzdem das natürlich im Kopf der Gruppenführerin oder des Gruppenführers bleibt. So, deswegen bin ich auch ein es gibt ja ganz viele Konzepte, sowohl im Inland und Ausland ausprobiert und die meisten haben das sofort wieder zurückgebaut von zentralen Atemschutzüberwachung. Also ja, das ist totaler Bullshit, so, ne? Weil du das zu weit outsourcest, zu weit weg machst. Dann hast du irgendwie das war genau aus der Idee heraus, Mist, wir brauchen Ressourcen, wir müssen Ressourcen, die nur das machen. Wir können das nicht mit jeder Gruppe, mit jeder Staffel einzeln machen, also machen wir es zentral. Dann kommt irgendwie so ein Tisch hin und dann melden sich alle an. Nee. So, das ist zu weit weg, weil wenn dann was passiert, ist der Weg zu lange, um diese Informationen schnell zusammenzubringen. Also das muss schon innerhalb dieser Gruppe, dieser Staffel passieren. Und im besten Fall, ich gebe dir recht, wäre das super, wenn diese meistens schwarz-weiß karierte Weste direkt neben dem Gruppenführer, Gruppenführerin steht. Das scheitert aber oft an der Realität und dann ist es, muss einfach eine Rollenklarheit sein und vor allen Dingen dieses Zeit, also das ist wirklich für mich mit die wichtigste Aufgabe, dieses Zeitmanagement, dieses Zeitkeeping. Irgendwann, irgendeiner muss hier mal auf den Sack gehen, jetzt brauche ich Infos. So.
Ja, also ich bin dabei, dass das mit der Kraft, also eine Unterstützung, die neben dem Fahrzeugführer, Fahrzeugführerin steht, das Luxus ist etc. Darum habe ich ja gesagt, da muss das selber machen oder sie. Mal ganz kurz abgeschwiffen in die FED 100. Nehmen wir mal an, da kommt ein HALEV an, 1,5, bei einem Wohnungsbrand. Brennt da im ersten Obergeschoss, eine Person vermisst, verrauchte Flucht- und Rettungswege, wisst ihr was. Ne? Gefahr Nummer 1, Erkrankung, Verletzung oder Atemgifte, je nach Lesart, für die Person in der Wohnung. Kommen noch mehrere Gefahren dazu, unter anderem die Ausbreitung und so weiter. Welche Gefahr kann dieses HLF begegnen oder was kann dieses HLF abarbeiten? Nur diese eine Gefahr. Ein HLF mit 1,5, 1600 Liter Wasser kann eine Person aus einer Brandwohnung im ersten Obergeschoss initial retten. Dafür ist es da. Dafür ist die Staffel konzipiert, dafür ist dieses Fahrzeug konfiguriert. In Klammern an TSFW kann das übrigens auch. Muss man noch ein bisschen gucken mit dem Wasser. So, das heißt, dieser Fahrzeugführer, dieser Gruppenführer, der hat gar nichts anderes zu tun, als diese Menschenrettung zu tun, weil nur diese Gefahr kann er gerade bekämpfen. Einfachste Führungslehre. Heißt also, was tut er, um das zu machen? Er schickt seinen Angriffstrupp herein. Was tut er, um den abzusichern? Stellt einen Sicherheitstrupp. Pumpt da Wasser rein. So. dann macht er das selber. Und wenn er jetzt sagt, ich habe zu viel andere Sachen zu tun, dann frage ich mich, was er dann auch alles tut. Also fängt er noch weiter an zu erkunden? Bekämpft er irgendwie noch eine parallele Gefahr? Gibt es hier umfangreiche? Ja, es heißt ja auch jetzt nicht, dass nur weil du Datenschutzüberwachung durchführst, auf einmal nichts mehr von deinen Fähigkeiten irgendwie anderweitig. Das ist ja nicht ein Fulltime-Job, 100% deiner Zeit. Aber du stehst bitte vor dieser Hütte am Verteiler, guckst auf das Objekt, stellst dir vor, wo ist dieser Trupp, navigierst den, hörst, was der sagt, koordinierst vielleicht nochmal, dass da ein Rettungswagen rankommt, wenn die Person rauskommt. Klar, dann kommt irgendwann ein Zugführer, nächste höhere Führungseinheit, ein anderes HLF, kannst du Lageanweisung geben, ja. Aber der Maschinist, die Maschinistin, die da drüben steht, vielleicht sogar die Wasserversorgung selbst legen muss, seine Pumpe managt, beim TSFW übrigens komplexer als beim HLF, These.
Nebenschauplatz, wenn.
Ja,
wir reden nicht drauf ein, gehe ich nicht drauf ein.
Der hat dafür oder die hat dafür keine Zeit. Und selbst wenn, dann wird es nicht ausreichend gut gemacht, weil es einfach viel mehr Aufgaben gibt, weil die muss ja wirklich Wasser ranholen, Schläuche, Pumpe, dies und das und Geräte ausgeben. Und zweitens, es ist zu weit weg, wenn was passiert. Du kriegst es nicht mit, wenn du andere Dinge tust. Da müssen wir uns einfach mal ein bisschen zügeln und darauf konzentrieren, was jetzt gerade wichtig ist. Und ja. Darum sei, dann machen wir es selber.
Ja, und können wir uns irgendwie darauf einigen, dass es vielleicht ein Mix aus beidem ist, dass es vielleicht okay ist, dass hinten, dass die Box, die man auch noch mit rumschleppen muss oder das Schild oder die Stoppuhr, die Klingeluhr, dass die einfach bei der Maschinistin oder beim Maschinisten hängt und dann irgendwann klingelt und dann sagt die Person dem Gruppenführer, Gruppenführerin, Digi, die Zeit ist abgelaufen.
Nee, weil...
Nee, okay, lässt er sich
nicht Standort mit. Ja, Sekunde, weil es ja nicht nur das Klingeln der Uhr und die Druckabfrage ist, es ist auch die Standortmitteilung. Der Trupp teilt der Artenschutzüberwachung mit, dass er zum Beispiel in den ersten Obergeschoss hochgegangen ist. Und das ist essentiell,
Moment, dass dieser... Moment, aber das kann man ja noch anders definieren. Das kann man ja anders definieren. Könnte man ja auch anders machen.
Dann müsstest du ja mehr mitkriegen.
Sack kaufen. Also
bitte. Ich baue dir eine Brücke. Pass auf. In der initialen Phase, früher auch Chaosphase genannt, sollte der Fahrzeugführer...
Strukturierungsphase.
Initiale Einsatzphase, ja. Sollte ein Fahrzeugführer das selber machen, weil das ist die Phase, wo es sehr dynamisch ist. Der Trupp sucht sich erstmal seinen Weg. Der Trupp kommt mit neuen Erkundungsergebnissen aus dem Objekt zurück. Wo brennt es denn eigentlich? Welche Tür ist es? Welche Wohnungen? Habe ich das Geschoss gewechselt? Also da, wo viel Traffic ist und nebenbei der Maschinist, die Maschinistin hinten ja auch am Rödeln ist, sollte der Gruppenführer, Gruppenführerin das selber machen. Wenn wir dann später in eine strukturierte Phase kommen, wir durchsuchen weitere Wohnungen, oben, unten, wir haben jetzt nur noch Brandbekämpfung, keine Menschenrettung, was auch immer, dann kann man, weil dann auch die Workload beim Maschinisten weniger wird, kann man sagen, so, jetzt machen wir das hier zusammen, du stehst ja gleich neben mir, das Fahrzeug wird ja auch hoffentlich eine Fahrzeuglänge, damit die Drehleiter noch vor das Gebäude passt, wegstehen, das passt schon.
Also initiale Phase allerdings. Du bist doch selber auch Gruppenführer. Du kannst doch nicht so tun, als würde man in der ersten Phase nicht ultra viel zu tun haben. Was ist denn mit Nachalarmierung, mit Lage, mit Umfang irgendwie mal hinten rausgucken, irgendwie mit Leuten quatschen? Du tust ja so, als würden die nur an der Wohnungstür stehen oder vielleicht eine halbe Treppe drunter und ein bisschen dem Schlauch zugucken, wie er rumzittert und weiß, oh, denen geht's gut, alles klar, kann ich ja mal kurz aufschreiben. Ist, ne. Also weiß ich nicht.
Ich habe ja eben gesagt.
Weiß ich nicht.
Schön, dass es hier so hier. Ich habe ja eben gesagt, dass man natürlich viel zu tun hat, aber gerade deswegen sollten diese Informationen nicht vorbeilaufen. Du kannst ja trotzdem, ne, wenn der Trupp da reingeht, hast du genug Zeit, eine Rückmeldung zu geben und so weiter. Es sind die Basics. Ich sage nur, das ist meine Meinung und ich weiche da jetzt auch nicht von ab, Carsten. Dann müssen wir das jetzt einfach mal so stehen lassen.
Vielleicht schauen wir das ja noch bis zum. Ja, also genau. Ich glaube, es sind die zwei. Das ist dieses. Das Ding, wo sich die verschiedenen Feuerwehren mit beschäftigen müssen in ihren Konzepten, wo sie gucken müssen, was wäre nice to have und was ist der absolute die Mindestsache, die wir haben wollen und die wir irgendwie möglich machen müssen. Und was machen wir mit den Ressourcen, wie wenn wir sie nicht haben? So. Und das ist vielleicht genau das, was sich in dieser Folge durchziehen wird. Wir haben jetzt gerade mit einer Atemschutzüberwachung angefangen. Wir werden jetzt gleich noch über andere Themen reden, wo wir genau an den Punkt kommen, was ist die perfekte Welt und was können wir irgendwie, was kann wer wie wo ableisten. Und es wird am Ende auch was Finanzielles werden, werden wir gleich zukommen. Und das ist total spannend.
Aber um jetzt hier noch das Thema abzurunden, bei der zentralen Artenschutzüberwachung bin ich komplett deiner Meinung. Okay. Und ich bin auch komplett deiner Meinung, dass es auch keine externen Kräfte geben sollte, die dann angerückt kommen und irgendwie Artenschutzüberwachung dann für alle machen oder sowas. Zentrale Artenschutzüberwachung wäre noch eine Überlegung wert, wenn wir einen einheitlichen großen Ein- und Ausgang haben. Also bei Tunnelbrandbekämpfung oder sowas, wo alle Trupps durch denselben Ein- und Ausgang gehen, Da kann man nochmal drüber reden, das ist aber sehr speziell. Was ich auch überhaupt, also was tödlich ist, im wahrsten Sinne des Wortes, ist ein abgesetzter Artenschutzkanal. Das habe ich auch schon mal gesehen. Kanal, weil es damals noch Analogfunk war.
Damals.
Da wurden alle Artenschutzgeräteträger in die Innengriffe auf einen anderen Kanal gezogen und die Führungskräfte redeten wieder auf einem anderen. Denkst du, ja super. Worüber reden die denn eigentlich dann die ganze Zeit?
Also genau, das ist ultra wichtig, ist egal ob abgesetzt oder nicht. Und wie zusammen diese vier Leute, je nachdem, müssen auf einer Rufgruppe sein.
So. Und ihr merkt schon, back to basics. Erfindet, also meines Erachtens, nicht zu viel erfinden, nicht zu viel Konzepte. Das muss funktionieren. Das muss klar und einheitlich und gut sein. Und dann ist okay. Also kommen wir aber jetzt auch noch zu. Apropos Sicherheitstrupp.
Ja.
Kann ich ja mal schnell einleiten.
Mach mal.
Kurz in die FDV7 gelinst. Mindestens einer je nach Risiko und Personenstärke des Armschutztrupps, der vorgegangen ist. Insbesondere bei ausgedehnten Objekten ausgerüsteter Trupp. Es muss also mindestens einer sein, der genau dieselbe Stärke hat wie ein Trupp, der vorgegangen ist. Also ein Dreier-Trupp braucht auch einen Dreier-Sicherheitstrupp. Und der steht dann an dem Zugang und ist permanent bereit und ist mindestens so ausgerüstet wie auch der vorgehende Angriffstrupp.
Was meinen die damit?
Wie bitte was?
Was meinen die damit? Also zum Beispiel Flaschenart. Ne? Also es kann ja nicht sein, dass der Sicherheitstrupp irgendwie schlechter, also nur ein 30, also ein Flaschensystem hat, während die da vorne zwei Flaschensysteme haben zum Beispiel.
Genau. Man kann darauf verzichten, wenn man einen unmittelbaren Zugriff auf den Trupp vorher hat, also beispielsweise beim PKW-Brand, fällt mir da immer so als Beispiel ein, da könnt ihr auf den Sicherheitstrupp so weit verzichten, wenn der im Freien steht und ihr könnt quasi direkt auch ohne Atemschutz auf den Trupp zugreifen. PKW-Brand in der Tiefgarage ist dann wieder was anderes. Genau, und dann kann man sehr viel über Ausrüstung philosophieren. Wir waren ja jetzt gerade schon viel bei Taktik, müssen jetzt ja nicht unbedingt über Ausrüstung noch.
Ah, so ein paar Sachen würde ich schon gern sagen wollen.
Okay, sehr, ja, gerne.
Also
ich habe da auch eine Meinung
zu, ich wollte dich nur davor schützen. Eine Regel noch pro Eingang jeweils oder Zugang ein Sicherheitstrupp. Also dieses, wir machen hier irgendwie durch von mehreren Seiten, schicken wir Trupps vor und stellen aber irgendwo nur einen hin, das geht halt auch nicht. So, das macht halt aber auch Sinn. Ja. Und zur Ausrüstung, also da will ich gar nicht so ins Detail gehen, was musst du jetzt alles haben, aber es gibt, und da kommen wir nachher noch zu den Lehren aus den Artenschutznotfällen, da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen. Und trotzdem ist mir wichtig, ein Sicherheitstrupp, das gibt sehr unterschiedliche Bilder davon, wie die darauf warten, eingesetzt oder nicht eingesetzt zu werden. Und mir ist wichtig, dass diese zwei Personen, die sich als sie wissen, dass sie Sicherheitstrupp sind, die direkten Draht mit zu diesem Trupp haben und mindestens zu dem Gruppenführer direkten Kontakt haben, der da verantwortlich ist, dass sie auch immer informiert sind, wo ist der Trupp, wie weit ist der vorgedrungen, was hat der? Was macht der da gerade? In welchem OG ist der? Wie viel Schlauchleitung hat er angeschlossen? Also das sind alles Informationen, die sollte der Sicherheitstrupp haben und wissen und nicht irgendwo sitzen, der proforma-mäßig wird der sowieso nicht eingesetzt. Ich habe schon Sicherheitstrupps gesehen, die hatten eine Maske umhängen. Sehe ich nicht so. Ja, die ist aufgesetzt. So, die sind fertig ausgerüstet. Die haben vor allen Dingen alles Equipment dabei, was konzeptionell vorgesehen ist, um diese Person da vorne zu unterstützen. Und da gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt manche Konzepte, die sagen, okay, die sollen Crashrettung können, die sollen suchen, die sollen mit Luft versorgen. Andere Konzepte sind dafür da, auch rauszuholen. Wahrscheinlich auch beide. Also genau, kommt voll drauf an. Aber die müssen alles da haben. Und in der Regel werden die irgendwo am Verteiler sitzen. Und ich mache mal so ein Model auf. Ja, also da sitzt ein Trupp mit fertig aufgesetzten Masken, nicht angeschlossen. Die haben schon Schlauch in der Menge angeschlossen am Verteiler oder mindestens am Verteiler liegen, wie die auch vorgegangen sind. Die haben zum Beispiel eine Schleifkorbtrage, wo alles Material drin ist, vielleicht mit einer Atemschutznotfalltasche, wo nochmal eine Flasche mit drin ist. Ja. Die haben irgendwie eine Axt dabei, die haben eine Wärmebildkamera dabei, die sitzen dort fertig und wenn jemand sagt Mayday, 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 dann sind die innerhalb von Sekunden im Einsatz. Das ist meine Erwartungshaltung an den Sicherheitstrupp.
Jo. Außerdem sind sie informiert, das heißt der Gruppenführer, die Gruppenführerin, die optimalerweise nach meiner Welt hier am Verteiler stehen, informiert sie laufend, wenn sie es nicht selber auch mitkriegen, aber da muss man immer nachfragen und schafft so ein Situationsbewusstsein. Also sie müssen wissen, hey, die sind gerade hochgegangen, die machen da Folgendes, die sind jetzt da und da. Ich habe mal bei Übungen, oder nicht nur mal, ich habe bei mehreren Übungen, wo ich Beobachter in dem Fall war, habe ich mal nachgefragt bei den Sicherheitstrupps, sag mal, wo ist denn der Trupp, auf den ihr gerade aufpasst? Ja, da drin. So, ja, das ist schon mal richtig. Ne? Einmal mal gucken, wissen die das? Top. Und was sie nicht sind, ist der nächste Trupp, der reingeht. Oft macht man das, dass man sagt, so, jetzt habt ihr eine halbe Stunde rumgestanden, jetzt dürft ihr jetzt nächste Brandbekämpfung machen. Das kann man unter Umständen auch tun, wenn man das vernünftig mit einem Informationsgewinn hat. Aber den Trupp, der eine halbe Stunde lang zugehört hat, was hier gerade abgeht, der ein super Situationsbewusstsein hat, auszutauschen gegen einen Trupp, der gerade noch im Bereitstellungsraum im Fahrzeug saß und nicht mal weiß, um welches Objekt es sich handelt, birgt sehr hohe Risiken, die man abwägen sollte. Natürlich kann man gucken, hey, die haben jetzt hier eine halbe Stunde rundgestanden, denen geht es auch nicht besser, schauen wir mal, dass wir die vielleicht entweder aus dem Einsatz rausnehmen oder wenn sie können, nochmal reinbringen, ja, aber seid euch bewusst, kritische Informationen gehen dabei verloren.
Und auch dieser Trupp, auch wenn die manchmal rumsitzen und es gibt so schöne Bilder von irgendwelchen Klappstühlen, Bushaltestellen, irgendwelche Schneebänke, weil die einfach sich auch, die sind fertig ausgerüstet, auch das ist anstrengend nach einer gewissen Zeit. Ja. Also auch die müssen irgendwann ausgetauscht werden, auch wenn sie gar nichts getan haben. Ja. Sie haben gewartet und zwar fertig ausgerüstet. So, also das ist,
sitzen auch nicht im Regen, bitte.
Ja, auch sehr wichtig.
Auch nicht in der prallen Sonne, ist auch gut. Also im Regen ist gemeint, für alle, die wissen, dass die Schutzwirkung der PSA dann eingeschränkt ist.
Voll. Und wenn ihr das seid, nehmt diesen Job irgendwie ernst, weil das ist irgendwie die Sicherung für die Leute da vorne, wollt ihr andersrum auch.
Genau. Was auch schnell passiert, und da muss man auch ehrlich sein, dass wenn eine Person gefunden wird, also der Sicherheitstrupp ist nicht dafür da, eine unmittelbare Menschenrettung zu unterstützen. Natürlich werden wir, wenn nichts anderes geht, das sofort tun. Wir lassen die Leute ja nicht aus Prinzip da liegen. Wenn da allerdings drei Trupps stehen, zwei sind dafür gedacht, als nächstes eingesetzt zu werden und Fahrzeugführer, Fahrzeugführerin dreht sich um und sagt, ihr geht rein, helft bei der Menschenrettung, dann hat das der ein oder andere Trupp schon mal genutzt, um zu sagen, oh, Gott sei Dank, jetzt muss ich mal rumstehen, ich darf da rein, auf geht's. Da muss man ehrlich sein, stopp, ich bin der Sicherheitstrupp, das sind die Trupps, die in Bereitstellung stehen. Also kurz klären, ist das so gemein? Hat er dasselbe Situationsbild wie ich? Und dann sagt, ah, okay, dann die anderen. Wenn er dann sagt, trotzdem, ihr geht rein, ja, dann geht ihr natürlich rein. Befehl ist Befehl. Aber seid euch eurer Rolle bewusst. Und wenn jemand diese Rolle nicht richtig, richtig sieht in dem Moment, dann müsst ihr im Zweifel kurz darauf hinweisen. Kleiner Funfact am Rande, müssen wir nicht viel diskutieren. Wenn wir damit mit einer Staffel ankommen, der Angriffstrupp geht rein, der Sicherheitstrupp, also Wassertrupp, ist ausgerüstet, hat eine Maske auf, dann kann der eine kurze, nicht zu weite Wasserversorgung meines Erachtens aufbauen. Nur um das Thema jetzt hier nicht aufzumachen, nehmt es mit, diskutiert es, gebt uns eine Rückmeldung, ob ihr Spaß dabei hattet und zu welchem Ergebnis ihr gekommen seid. Aber ja, zwei Schlauchlängen kann der auch unter Atemschutz kurz legen, bis er sich am Verteiler einfindet. Das steigert nur die Sicherheit des vorgehenden Trupps.
Das wäre nämlich auch mein Thema noch gewesen, Rollenverständnis und irgendwie die Kirche im Dorf lassen. Also ja. Da werden wir immer zukommen, das ist doch unsere Sicherheit und da können wir keine Abstriche machen. Und B, zu sagen, also wir müssen schon auch irgendwie gucken, welche Ressourcen haben wir gerade und mit welchen arbeiten wir und eine Gesamteinschätzung machen. Und wenn da gerade ein Staffelfahrzeug als allererstes da ist und da irgendwie, wie sagen die Alten, der Hahn aus dem Fenster raus kräht, dann wäre das jetzt natürlich in Ordnung, dass irgendwie der Wassertrupp mal kurz einen gezielten Fensterimpuls macht, eine kurze Wasserversorgung aufbaut, bis die sich irgendwie vor der Wohnungstür aufgebaut haben, ist der vielleicht auch schon fertig und wenn was passiert, sind die sehr, sehr schnell da drin. Es gibt auch die, und da wird es wahrscheinlich unterschiedliche Einschätzungen zugeben, aber auch das sehe ich persönlich sportlich, dass man sagt, okay, bei Wohnungsbränden sind in der Regel mit vermissten Personen sind in der Regel mehrere Feuerwehren alarmiert und wenn wir tatsächlich nur mit einem Atemschutztrupp aufrücken und da ankommen, dass wir dann auch schon anfangen zu arbeiten, auch wenn noch kein Sicherheitstrupp da ist. Bis wir uns ausgerüstet haben, da oben sind, irgendwie vor der Tür sitzen und das kann man per Funk absprechen. Wie lange braucht ihr noch? Man kann den Leuten schon vorbereiten, hey, wir haben hier keinen Sicherheitstrupp, kommt bitte sofort nach vorne. Und sobald die eingetroffen sind, aussteigen und da sind, physisch da sind, dass man dann anfängt und es schon vorbereitet, habe ich überhaupt keinen Stress mit. Ich weiß aber, dass andere da sehr, sehr streng sind und sagen, ohne Sicherheitstrupp mache ich hier gar nichts. Und das halte ich persönlich für ein bisschen überzogen.
Ja, genau. Also man kann einen Sicherheitstrupp auch verzögern. Ja, das muss am Ende eine Führungskraft abwägen. Das ist die Verantwortung. Und da müsst ihr einander vertrauen und so gut ausgebildet sein, dass ihr das richtig abschätzen könnt. Und bitte sei an der Stelle gesagt, der Wassertrupp ist der Wassertrupp. Es ist nicht Angriffstrupp und Sicherheitstrupp auf dem Fahrzeug. Es ist Angriffstrupp und Wassertrupp. Wenn der Fahrzeugführer sich entscheidet, den Wassertrupp anders einzusetzen als einen Sicherheitstrupp und damit auch die Bereitstellung des Sicherheitstrupps verzögert, dann ist es erstmal so und dann wird es bitte gemacht. Nur weil ihr jetzt sagt, also wenn ihr ankommt, sagt, ich kann die Menschenrettung nicht beginnen, weil der Sicherheitstrupp nicht steht, so wie Carsten es gemacht hat. Ey, kurz nochmal sortieren, was ist hier gerade unser Auftrag? Und da drin stirbt gerade ein Mensch. Und wenn ich jetzt aus Prinzip erstmal anfange zu diskutieren, warum denn jetzt hier kein Sicherheitstrupp ist, ob es die Entscheidung des Gruppenführers ist oder die Funktionsstärke auf den Autos. Also es gibt Feuerwehren, die rücken mit 1,3 aus, weil man sagt, ich aus politischen Gründen sage ich jetzt, ich gehe da nicht rein, weil die Funktionen auf dem HLF gefallen mir per se auf Metaebene nicht. Ist der falsche Ort, Digi. Und da gehen wir jetzt rein und retten Menschenleben. Und das wird bitte auch so gemacht.
Da sind wir erstaunlich einer Meinung, Sven. Dann lass uns dieses Thema
alles stehen verlassen, bevor wir uns noch hier.
Genau, die nächste Frage wäre so ein bisschen, wie kann man denn vorbereitet werden? Wie wollen wir uns vorbereitet? Was machen wir denn im Atemschutznotfall? Und wie kann Atemschutznotfalltraining aussehen? Und das ist ja, du willst noch was, okay.
Nein. Ich will da einhaken, um auch direkt eine These rauszuhauen, die darauf abzielt.
Also genau, dann leite ich jetzt noch den Satz zu Ende ein. Jetzt haben wir darüber geredet, was gab es für Unfälle, wie muss ein Sicherheitstrupp aussehen, was haben wir von der Armschutzüberwachung, aber wie müssen Leute vorbereitet sein? Was müssen die machen als Sicherheitstrupp? Wie können die vorbereitet werden darauf als Angriffstrupp, als Sicherheitstrupp? Sven.
So, und da müssen wir uns überlegen, was ist denn das Wichtigste, was die Leute beim Atemschutznotfall machen? Das Wichtigste, was sie aber machen, ist, der Sicherheitstrupp geht da rein und holt die verunfallte Person raus. Das ist der wichtigste Job. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und kommt dabei spielt, an. Und das ist. Ja, jetzt.
Also ich will nur sagen, dass viele Konzepte auch darauf ausgelegt sind, schnell Luft ranzubringen. Ne? Weil also wir haben einfach viele Konzepte, viele Fälle gehabt, wo wir die Person nicht so schnell finden konnten oder dieses ganze Bergen der Person einfach extrem lange gedauert hat. Und der Faktor vor Zeit, da kommen wir gleich noch, das Allerwichtigste im Atemschutznotfall ist die Zeit. Und dann müssen wir irgendwie gucken, natürlich, wenn der im Feuer ist und die Bedingungen da kacke sind, dann muss die ganz schnell raus. Aber oft haben wir halt auch irgendwie verhedderte, eingeklemmte, verschüttete Leute. Und dann geht es darum, denen erstmal Zeit zu verschaffen. Und im Atemschutzheilensatz heißt Zeit verschaffen Luft.
Ja. Also ich will darauf hinaus, bezogen auf den Atemschutznotfall ist, fangen wir mal auch hier basic an. Dass ein Atemschutz, ein Trupp, eine Person im Atemschutzeinsatz jetzt verheddert, eingeklemmt, verschüttet oder so ist, ist schon die Steigerung und ist eine echte Herausforderung, die deutlich mehr Aufwand, Material etc. kostet. Absolut klar. Deshalb würde ich vorne anfangen. Wichtigster Grundsatz, der Sicherheitstrupp geht da rein, holt die Person raus und das so schnell wie möglich. Nehmen wir also an, die Person ist nicht eingeklemmt, verheddert oder irgendwas. Also eine Befreiung ist nicht erforderlich, sie muss einfach nur raus. Dann geht der Sicherheitstrupp da rein, nimmt sich die Person im Sinne einer Sofortrettung, wenn es sein muss, und zieht sie da raus. Nicht dran rumdoktern. Keine Knotenkunde, keine Windeln, keine Schubkarren, kein gar nichts. Person nehmen, raus. Im Optimalfall ist man ja zu dritt, dann kann man eine Person tragen. Ja, einer von dem verbleibenden Trupp und ein Trupp in derselben Stärke, also ist man in der Regel zu dritt und trägt eine Person. Und damit würde ich immer anfangen bei Armschutznotfall. Wie bewerkstelligen wir das?
Übt solche Crash-Rettung, Sofortrettung.
Sofortrettung,
alles gut. Übt solche Sofortrettung. Es gibt total coole Sachen mir fällt gerade der Bandschlinge, Name nicht ein, Bandschlinge, irgendwie kann man schön ums Gerät rummachen, irgendwie um die Schultern, damit man es, also wir müssen auch mal gucken, ne, wie sind die Verhältnisse, wie stark sind die Leute, wie schwer sind die Leute, es ist unglaublich schwer, es gibt PSA, die hat schon so Schlaufen dran, übt damit am besten auch unter Nullsicht, wie kann man die schnell an eine Person ran, zack, zack, rausziehen, weil das wirklich, also genau, auch mit meinem Kommentar gerade eben, das ist das Allerwichtigste, das muss sitzen, rein, rausholen. Da gibt es dann auch, kann man auch gut üben, nee, das machst du jetzt.
Ja. Ich würde jetzt erstmal ein zweites Element, vielleicht müsste man den auch davor nennen, Selbsthilfe, ist auch noch ein zweiter Punkt, also während der Sicherheitstrupp reinkommt, mal ganz kurz checken, okay, ich habe jetzt hier einen Armschutzunfall, ich kriege keine Luft, ganz kurz, einfache Elemente, woran liegt es? Ist meine Flasche zugedreht hinten? Kann ich die mit einfach wieder aufdrehen? Ein schneller Grund, warum keine Luft kommt. Wenn mein Lungenautomat abgeflogen ist, wie kriege ich den da selber wieder dran, weil mir gerade keiner helfen kann? Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich ein Problem habe, wenn es mir gesundheitlich nicht gut geht und. Also das sind die zwei Elemente, schnell raus und Selbsthilfe, die, glaube ich, einen sehr großen Teil von Atemschutznotfällen schon abdecken können.
Absolut. Ja, also haben sie ja auch noch ganz viel an Flaschenventilen gemacht, aber dieses Hand an die Flasche, Flaschenventil checken, das auch in der Ausbildung immer mal wieder zu probieren, diesen Reflex fast schon reflexartig irgendwie aufzubauen. Ja.
Genau. Dann noch vielleicht, ich habe ja eben gesagt, keine Knotenkunde, keine Dramatik, keine Schubkarren, kein irgendwas. Einfache Hilfsmittel dann darauf aufbauen. Also wie könnte ich zum Beispiel eine Schleifkorbtrage, du hattest die als Ausrüstung vorhin erwähnt, finde ich ein super Tool als Hilfsmittel, gerade wenn man mehrere Stockwerke überbrücken muss. Wie kann ich denn das sinnvoll einsetzen? Wo sind die Grenzen? Ne? Wie groß muss mein Treppenraum sein, damit ich mit dem da sinnvoll hoch und runter komme? So eine Schleifkorbtrage finde ich gar nicht so schlecht, aber nicht overengineeren an der Stelle.
Voll. Und bitte weiterdenken, wie immer. Ne? Das machen wir mit den Patienten, das machen wir auch mit uns. Rausziehen ist das eine und damit ist fast alles geschafft. Aber dann schon weiterdenken. Wie kommt die Person runter? Wie wird die entkleidet? Wie wird die übergeben? Was machen wir dann? So, also hört mit den Übungen bitte da nicht auf.
Genau, also es ist ja dieses klassische Phänomen bei einer Übung, wenn so eine Puppe gerettet ist, kommt der Trupp raus und schmeißt sie irgendwo in die Ecke und dann, ja, hier ist die Patientenablage. Ciao. Nee. Wo sind die Kräfte, die betreuen? Wo sind die Kräfte, die eine Einsatzstelle und die Patientenübergabe oder eine Patientenablage ausleuchten? Was passiert mit den anderen Trupps, wenn ihr drei Trupps hinten drin habt? Nehmt mal an, ihr habt auf einer Etage zwei Trupps eingesetzt. Bis der Sicherheitstrupp da ist, ist mehr Zeit vergangen, als wenn ihr dem zweiten Trupp auf der Etage sagt, ey, geh mal an die andere Tür rein und guck mal, was mit dem Trupp ist. Also erweitert das Situationsbewusstsein.
Und macht den Atemschutznotfall auch nicht immer groß in den Übungen. Es gibt auch kleinere, die einfach auch viel öfter passieren. Also ich bin schon selber irgendwie aus der Realbrandausbildung rausgekommen, wo ich einfach gemerkt habe, es ist gerade ein bisschen zu heiß, ich bin ein bisschen durcheinander, ich halte das jetzt gerade nicht mehr lange aus. Auch da irgendwie vorzudenken, hey, zwei Leute, die einen kurz stützen, irgendwo zum, weiß ich nicht, halb den Gehwehhygiene oder sowas ähnliches, wo auch vorgedacht ist, hey, vielleicht mal eine Wanne mit Wasser, so je nachdem wie Witterung, wie das Feuer ist und so. Ne? Also dieses, es gibt auch schnelle Möglichkeiten, ohne dass wir jetzt irgendwie denken, die Person ist schwer verletzt oder muss ins Krankenhaus, sondern der ist einfach, dem wurde ein bisschen zu heiß, ein bisschen ein Satz zu heiße Ohren bekommen. Das ist okay, das gibt, versucht da irgendwie einfache Konzepte zu haben, um die Leute schnell Getränke und schnell ausziehen. Übt es bei euch selbst, übt es bei anderen, diese Klamotten runterkriegen, auch das, ja, es gibt diesen Panikverschluss. Probiert es bitte alles einmal aus, könnt das, übt das.
Genau. Und darauf aufbauen kann man dann Konzepte. Das Ding ist, alles, was wir gerade erwähnt haben, das ist etwas, was eigentlich jede Feuerwehr mit AtemschutzgeräteträgerInnen und einem entsprechenden Fahrzeug, wo PAs drauf sind, machen kann. Das muss jeder können, das kann jeder können. Wenn ihr jetzt drüber geht und sagt, wir beschaffen Taschen, wir bauen Phasenkonzepte, wir bauen Ampelschema, bla, dann muss erstmal dieses Konzept da sein, es muss gut durchdacht sein, es muss geschult sein, ihr müsst das überall gleich haben. Also es bringt mir nichts, wenn da vier Taschen liegen und die sind alle anders konzipiert und jeder hat so seine Idee, aber sind nicht untereinander kompatibel oder anwendbar. Aber wenn ihr das habt, dann könnt ihr in richtiges nochmal Atemschutznotverträge reingehen, wo es dann auch um so Befreiung und Ähnliches geht.
Und bevor wir, das ist vielleicht ein super Übergang, sonst korrigierst du mich, Sven, bevor wir zu diesen sehr ausgefeilten Konzepten, wo man, glaube ich, auch nochmal, wo wir auch nochmal darüber diskutieren werden, kommen, wäre das jetzt vielleicht nochmal kurz dieser Punkt sagen, also es gibt Atemschutzunfälle EU, die sammeln Atemschutzunfälle und die machen auch Vorträge und ganz viele stellen ganz viel bereit. Vor allen Dingen sind sie aber auch ein Archiv von dem, was passiert ist. Und es ist immer gut, sich einmal anzugucken, was passiert denn draußen, bevor man Konzepte macht. Wie machen das andere? Und das können die sehr gut. Wir haben, und da findet ihr auch fast alle diese Untersuchungsberichte oder wenn ihr sie googelt, zu den ganzen Vorfällen, zu denen ich vorhin was gesagt habe. Und ich kann sehr empfehlen, sich da mal reinzulesen. Es ist teilweise, geht immer das auch sehr nah. Ich weiß noch, dass ich zum Beispiel den Unfallbericht über den Vorfall in Göttingen gelesen habe, als ich in dieser Bibliothek in Göttingen saß. Weil ich dachte, war nicht irgendwas mit Göttingen? Irgendwie in Göttingen, Uni? Und habe ich in diesem Gebäude gesessen und diesen Bericht gelesen. Das war, also kann ich nicht empfehlen. So. Das geht, aber dieses trotzdem sich die mal durchzulesen und so ein bisschen zu merken, okay, irgendwie vielleicht auch so einen gewissen Respekt und Ehrfurcht auch vor der Rolle zu haben und sich gewiss zu machen, was auch passieren kann. So, das ist nicht nur ein Spaß, dieser Job. Und es kann auch gerne viel Spaß machen, aber es gibt Teile dieses Jobs, die brauchen ein Risikobewusstsein. Von daher kann ich es empfehlen, sich solche Sachen mal durchzulesen. Aber ich kann an dieser Stelle, ja?
Ja, nee, mach. Alles gut. Ich wollte jetzt noch gerade mal sagen, ich finde, dass das etwas ist, was auch in die Überarbeitung der FED V7 einfließen sollte. Denn meines Erachtens ist sie ein guter Ort, um so die Stufen, haben wir vorher auch in unserer Community gehört, Stufen, die man einführen kann. Diese Basic-Stufe, die wir gerade beschrieben haben, die jeder machen kann und dann darauf aufbauend weitere umfangreichere Maßnahmen, die könnte man genau da reinpacken, weil ich finde das besser, als wenn alle wieder ihre eigenen Ideen haben weil je nachdem, wie viele Leute sich dafür interessieren und welche Motivation vorliegt, kommen da mehr oder weniger gute Konzepte bei raus.
Total, weil auf der für die Frauen sind quasi der Mindeststandard, der gesetzt wird. So. Und dann ist immer die Frage, wo setzen wir den? Ich wollte an der Stelle einmal sagen, einfach mal so ein bisschen zusammenfassen, was für Lehren aus diesen verschiedenen Atemschutzunfällen so gezogen wurden. Und da sind ganz viele Sachen dabei, die für euch inzwischen völlig klar und normal sind. Oder bei manchen vielleicht auch so, naja, okay, das haben wir jetzt auch noch nicht. Also von daher gehe ich mal durch, ja. Also aus einem bestimmten Atemschutzunfall kam zum Beispiel raus, wir müssen Messer dabei haben. Ja, es ist öfter mal vorgekommen, dass sich Leute irgendwie verheddern. Also haben sehr, sehr viele Feuerwehren zu einer Standardpersönlichen Schutzausrüstung für Leute im Innenangriff Messer dabei. Der Leinenbeutel.
Bitte ein stumpfes Messer vorne, also abgerundet vorne, scharf an der Klinge.
Geschenkt. Die, Leinenbeutel, also es gab immer wieder Unfälle, wo Leinenbeutel ausgelaufen sind, dann gab es irgendwie Untersuchungen, sind die schlecht gestopft, können wir die irgendwie bearbeiten, auch ihr kennt alle so overengineerte Leinenbeutel, wo irgendwie noch zig Sachen drin sind, kann man in Frage stellen, muss man nicht, guckt, wie das passt, ganz wichtig, kein Schnellangriff im Innenangriff, ja, das war mal normal, oder das haben viele Feuerwehren mal gemacht und es gab viele Unfälle damit, das ist eine Lehre aus mehreren Atemschutzunfällen, kein Schnellangriff im Innenangriff. Schnellangriff meine ich formstabile Schläuche, die nicht kuppelbar sind. So, das ist vielleicht an der Stelle wichtig. Atemschutzüberwachung, auch das war nicht immer normal. So, ne? Auch das wurde erst irgendwie in der Evolutionsphase eingeführt. Simulieren von Notfallsituationen in der Ausbildung, Druckkontrollen, Stressresistenz, Selbsthilfe. Auch Ventilation. Ja? Es gab mehrere Atemschutzunfälle, wo Kacke dann ventiliert wurde oder wo nicht klar war und. Ja? Zum Beispiel auch, dass jedes Truppmitglied im Innenangriff ein eigenes Funkgerät hat. Auch das war nicht Standard. Kann man natürlich fragen, so wie das sind natürlich immer Standards, die höher gesetzt werden, die auch mit Geld verbunden sind. Und trotzdem war das eine Lehre und ich glaube, das ist inzwischen flächendeckend so, hoffe ich jedenfalls. Auch Sicherheitstrupp, das Stellen eines Sicherheitstrupps ist eine Lehre aus einem Atemschutznotfall. Ich gehe mal an die PSA rein. Ihr habt verschiedene, je nachdem, was ihr habt, aber ihr habt Feuerschutzkleidung. Das war früher nicht in dem Sinne so. Da gab es irgendwie die Feuerwehranzüge, also die Anzüge, die Leute angezogen haben, mit denen sind sie ins Feuer gegangen. Dass man dann nochmal eine Überhose für den Innenangriff nochmal eine spezielle Kleidung anzieht, das ist relativ neu. Am Anfang waren das auch nur Jacken und irgendwann auch Überhosen. So, ne? Also da will Sven vielleicht nochmal auf verschiedene Hupf hinaus.
Das geht zu weit. Nein, nur so ein kleines Side-Fact. Wir haben es gerade mit ausgesagt, Ausrüstung, Messer dabei haben, Leinbeutel. Pack die Dinge immer an dieselbe Stelle. Ich habe in allen meinen Überhosen meine Flammschutzhaube an derselben Stelle und mein Messer und meine Bandschlinge 100% immer gleich. Ich kann da nachts um 3, wie es immer so schön heißt, kann ich da reingreifen und dann ist die Bandschlinge da, wo sie ist. Ihr habt keine Zeit zum Suchen.
Das empfehle ich sowieso auch für dies als Konzept in der ganzen Feuerwehr, nicht nur für euch, sondern, also weiß ich nicht, den Totmannmelder immer an der gleichen Stelle oder. Das ist auch eine Lehre, Totmannmelder, also Melder, die irgendwann losgehen, wenn ihr euch nicht mehr bewegt, die auch extrem nervig sein können, keine Frage. Anleiterbereitschaft, ja, haha, das ist auch ein Thema. Vermischung von Trupps, auch das war eine Lehre aus einem Atemschutznotfall, das nicht zu tun. Trupps werden nicht vermischt und auch nicht irgendwie im Objekt ausgetauscht oder irgendwie ausgewechselt inhaltlich, einzelne Trupps vermischt. Wärmebildkameras. Ja, also auch eine ganz große Lehre ist natürlich die Frage, wie lange gibt es das auch schon?
Optimalerweise jede Person, ne? Jeder Atemschutzgeräteträger in eine kleine Wärmebildkamera. Es gibt große, die kann man auch, also größere mit mehr Funktionen, bla. Aber so eine kleine in Form eines Handys gibt es mittlerweile. Einfach kurz, um den Raum zu scannen, um sich vielleicht auch selber zu retten. Vielleicht findet man dadurch eine Tür, damit kann man schon einiges vermeiden.
Ich meine, ich kann mich auch noch an Zeiten erinnern, wo das halt einfach zu teuer war oder wo wir das noch nicht überall hatten. So. Aber inzwischen ist es einfach sehr viel günstiger geworden und ist eine gute Investition. Und zu guter Letzt will ich noch mal eins der wichtigsten Sachen, die zum Glück inzwischen hoffentlich bei den Feuerwehren nicht mehr so Thema ist wie früher, aber vielleicht auch doch, ich weiß es nicht genau, kein Alkohol. So, es gibt mehrere Atemschutzunfälle, die mindestens Randfaktoren hatten, dass Leute Restalkohol im Blut hatten. Und müsst ihr in eurer Organisation kulturell, also das muss geächtet sein. So, das muss ganz, ganz klar sein, dass niemand unter Alkoholkonsum oder Alkoholeinfluss oder im Kater irgendwie im Atemschutzeinsatz geht. Also das muss in der DNA der Organisation sein. So, das darf da, also da muss wirklich eine Nulltoleranz, weil das ist eine Gefährdung für sich selbst, für alle anderen, weil ein Atemschutzeinsatz ist einfach höchst belastend, irgendwie körperlich, physischen Belastung ausgesetzt. Das sind so ein paar Sachen, das ist nicht abschließend, aber so die wichtigsten, die ich da irgendwie nochmal versucht habe rauszuziehen aus den Berichten, die ich jetzt auch irgendwie in der Vorbereitung nochmal durchgegangen bin.
Aber ihr kennt das Prinzip, Peter-Prinzip, 80%, also 20% Maßnahmen und Leistung für 80% Erfolg. Und das sind so die Dinge. Wenn ihr solche Dinge beachtet, dann werdet ihr eure Sicherheit, mal Meta-Ebene gesprochen, für 80% erhöhen und steigern, wenn ihr das vernünftig macht. Wenn ihr eure Einsatzkurzprüfung vernünftig tut, wenn ihr euch vernünftig ausrüstet, wenn ihr nicht solche Aktionen macht wie erst ausrüsten, wenn ich Feuer sehen kann, weil sonst muss ich die Maske irgendwie wegbringen oder sowas. Dadurch schafft ihr meines Erachtens schon 80% Sicherheit und dann diese sehr ausgedehnten Konzepte, diese sehr, sehr viel Übung. Wir kommen auch gleich nochmal in Konzepte, die super umfangreich sind. Ja, die schaffen Sicherheit, ja, die retten euch, aber vielleicht mit 80% des Aufwandes für 20% der Wirkung. Und geht von den Basics nach oben. Wenn die Basics nicht sitzen, wenn die Basics außer Acht gelassen werden, weil sie vielleicht auch zu uncool sind, weil man lieber tagelang über Konzepte diskutiert und Sachen kauft und verlädt und so und übt, die Effizienz sollte da schon gegeben sein. Denn ihr müsst 100 Einsätze sicher machen und nicht nur diesen einen Fall.
Voll.
Der dann einmal in 100 Fällen auftritt. Das wäre doof.
Und da kommen wir jetzt quasi zum Abschluss dieser Folge irgendwie noch zu besonderen Konzepten, von denen ihr vielleicht schon mal gehört habt, vielleicht auch nicht, und zu denen wir gar nicht so klar irgendwie eine Empfehlung abgeben wollen, sondern einfach darauf aufmerksam machen wollen. Es kommt immer total drauf an. Will man sich das leisten? Muss man sich das leisten? Diese Diskussion und Bewertung überlassen wir euch, aber wir finden trotzdem, dass das an der Stelle reingehört. Wir haben, wenn wir uns verschiedene Konzepte angucken, dann habt ihr bestimmt schon mal was von Atemschutz-Notfall-trainierten Einheiten, Atemschutz-Notfall-trainierten Staffeln oder mit ähnlichen Namen gehört. Und was das ist und euch da vielleicht nochmal so ein paar irgendwie zu zeigen, wo ihr euch weiter informieren könnt dazu. Vielleicht seid ihr irgendwie konzeptionell in einer Feuerwehr, wo ihr das irgendwie wo ihr auch so dran seid, was ihr sagt, hey, wir überlegen, das einzuführen. Genau, wollen wir euch einfach um ein paar Sachen aufmerksam machen.
Genau. Also ich kann ja mal einleiten, ANTS, die Atemschutz-Notfall-trainierte Staffel. Ich glaube, viele werden sie von der Berliner Feuerwehr kennen. Das handelt sich also um eine Staffel, die tatsächlich als solche auch dann in den Einsatz geht, die allerdings extra alarmiert und zum Einsatz gebracht wird, um bei ausgedehnten Einsatzstellen quasi den Sicherheitstrupp zu stellen. Zusätzlich. Ja, also jetzt nur grob umrissen. Ich habe das in mehreren Demonstrationen auch mal live gesehen, auf einer Bühne und so. Super durchdachtes Konzept, also wirklich ins kleinste Detail. Die Leute wissen genau, was los ist. Aber das ist nichts, was an jeder Einsatzstelle vorgehalten wird. Das heißt, es ist kein Basic-Konzept. Und Carsten, hau mal raus.
Also genau, ich zwei, drei Sachen dazu möchte ich schon sagen. Es ist so ein bisschen sehen sich so ein bisschen als die Feuerwehr für die Feuerwehr. Ne? Es gab auch in Berlin einige Atemschutzunfälle, auch die sind gut dokumentiert. Und eine Feststellung davon ist unter anderem, dass bei krasseren Einsatzstellen der Sicherheitstrupp alleine das eben nicht schafft, so, ne? Eine Person da rauszuholen. Das ist einfach zu zweit, einfach zu krass, oder wenn der ganze Trupp irgendwie verunfallt. Und insofern hält die Berliner Feuerwehr quasi zwei in der Stadt verteilt, zwei Atemschutz-Notfall-trainierte Einheiten, die entweder dazu alarmiert können oder bei größeren Einheiten dazukommen, genau. Und die dann zusätzlich zum Sicherheitstrupp für Sicherheit an der Einsatzstelle sorgen, indem sie sich bereithalten und genau das machen. Und das ist, die Idee ist so ein bisschen, also dass der Sicherheitstrupp selber, also genau dieses Suchen, Versorgen übernimmt, vielleicht sogar schon umlagern und dann die Person tatsächlich zu retten, rauszuholen, das mit mehr Leuten macht. Ne? Die sind zu viert in dem Trupp, haben mehr dabei, sind spezieller trainiert. Und das ist aber auch in Berlin mehrphasig, dass du sagst, okay, Atemschutz-Notfall-Training, das kriegen alle. Genau für diese Sachen, die wir vorhin besprochen haben, Sofortrettung, sich selbst zu helfen, all das und für normale Einsätze. Und für speziellere Einsätze kommt dann irgendwie die ANTS dazu. Es gibt Einfach, wenn ihr euch das angucken wollt, wir haben ein paar Links reingepackt. Es gab 2021 die sogenannten Atemschutznotfalltage der Interessensgemeinschaft Atemschutznotfalleinheiten. Das war so ein Konglomerat aus Berliner Feuerwehr, Feuerwehr Langen. Ich weiß nicht, ob noch mehr dabei waren, aber die zwei Player vor allen Dingen haben ihre Atemschutznotfalltrainierten Einheiten vorgestellt und auch gehen auch auf ein paar Atemschutznotfälle ein. Genau, das kann ich empfehlen. Und genau, weil es einfach spannend ist so, und irgendwie cool vielleicht aufgearbeitet hat.
Ein paar Denkanstöße, mit denen ihr vielleicht einfach mal auf diese ANTS, wenn ihr sie nicht kennt oder wenn ihr sie kennt, eingehen könnt. Stichwort Verfügbarkeit. Also wie schnell ist sie da? Wie schnell kann ich sie also einsetzen? Und wann brauche ich sie auch vielleicht? Ne? Also gerade in größeren Einsätzen, die am Anfang sehr dramatisch sind, brauche ich sie vielleicht sehr früh, aber sie kommen erst im Verlauf des Einsatzes. Dann, welche Wirkung hat so eine Vorhaltung auf die restlichen Einheiten? Also wie ernst wird denn das noch genommen, wenn es sowieso heißt, naja, dann kommt halt die ANTS, ich mache das hier eher ein bisschen halbherzig. Ich hoffe nicht, dass es so ist, aber es sind so Gedanken, die ich dazu habe. Und ist es wirklich ein Konzept für die breite Masse? Also welche Feuerwehren können sich sowas denn überhaupt leisten? Ja, also wenn ich in eine kleinere Stadt gehe, in der schnellen Verfügbarkeit, also in Großstädten, die nicht zu den Top Ten gehören, werde ich alle meine Kräfte der Berufsfeuerwehr schon für die Abdeckung des Grundschutzes in der Stadt brauchen. Das heißt, es kann nur noch von freiwillig organisierten Kräften oder freiwilligen Kräften kommen. Und dann ist wieder die Frage, wie ist dann die Verfügbarkeit?
Und also, ich würde mich, also gerade dieses was. Thema, wenn ihr, sobald ihr irgendwie Spezialeinheiten habt, das muss ja nicht irgendwie ein ANTS sein, das kann ja auch irgendwas anderes sein. Sobald ihr Einheiten habt, die sich auf eine Sache sehr spezialisieren, gibt es oft dieses Phänomen, dass sich alle anderen weniger mit dem Thema beschäftigen. Also man kennt das aus dem CBRN-Bereich. Sobald man irgendwie eine Einheit hat, die sich besonders damit beschäftigt oder ein besonderer Fachberater zu irgendwelchen Führungsdiensten eingeführt wird, dass dann alle anderen sich sehr darauf verlassen und sagen, ah, dann muss ich mich ja nicht so damit beschäftigen oder das so ein bisschen halbherziger angehen, wie Sven sagt. Und das muss man auf jeden Fall aufpassen, dass das nicht passiert. Und die Frage, also das darf auf keinen Fall passieren. So, das ist ganz wichtig, weil wir brauchen diesen Knowledge in der Fläche. Dafür wollen wir in 10 Minuten da sein, weil wir das sofort an Einsatzstelle brauchen und nicht erst nach einer halben Stunde. Und gerade bei dem Thema, da geht es ja nicht um irgendwie fachlichen Input oder um, ich kann das auch telefonisch nachfragen, sondern um tatsächliche Skills, die wir sofort brauchen. Von daher, genau, und spätestens, wenn wir in die Fläche gehen, das wird in Berlin, selbst wenn wir da ein oder zwei Standorte haben, sind die ja trotzdem sehr schnell da. Und selbst hier müssen wir sagen, okay, das reicht aber nicht. Wir müssen aber wenn wir das in der Fläche denken, ja, wirklich freiwillige Feuerwehren auf dem Land, dann ist das meiner Ansicht nach nahezu unmöglich.
Ja. Insgesamt, wie gesagt, wie komplex muss ich, also ein grundsätzliches Konzept muss sich immer irgendwie an der Aufgabe orientieren. Wie oft haben wir ein kleines Problem? Ich will jetzt nicht den Atemschutznotfall als kleines Problem darstellen, will ich nicht sagen, aber wie oft haben wir ein Problem, was sich mit einem simplen, einfach, gut durchdachten Konzept lösen lässt? Aber weil es halt ein schönes Thema ist und weil wir gerade Zeit und Motivation haben, blähen wir das immer weiter auf, bis die Verhältnismäßigkeit zwischen Lösung und Problem komplett auseinanderufert. Und das will ich nicht auf die ANTS sagen, aber bitte beachtet immer noch so ein bisschen, hey, sag mal, jetzt diskutieren wir darüber schon 4 Monate, was war denn eigentlich das Problem? Haben wir das nicht schon längst gelöst und wir doktern jetzt an anderen Sachen rum? Das bringt mich vielleicht zu so einem zweiten Thema und das sind diese Ampelschematas oder auch Phaseneinteilungen. Auch das hatten wir aus der Community gehört und da geht es halt, also ich kenne es so darum, dass man als Sicherheitstrupp zu einer verunfallten Person am Trupp kommt und dann die Lage erkundet. Dann ist sehr klar aufgezeigt, ein bisschen erinnert mich das immer an so eine Reanimation, da gibt es einen Kopfhelfer, gibt es einen Seitenhelfer und dann wird erstmal die Lage eingeteilt und dann wird gesagt, okay, wir haben eine grüne Lage, wir haben eine gelbe Lage und eine rote Lage und zur Beherrschung und zur Bekämpfung wird dann quasi eine Phase eingeleitet und dann geht es von, wir nehmen den und tragen ihn raus, bis hin zu Maskenwechsel innerhalb der Einsatzstelle. Und das hat alles seine Richtigkeit, wenn man sagt, okay, ich kann diese Person nicht befreien, dann muss ich vielleicht eine Maske wechseln und dem anders Atemluft zuführen. Alles gut. Es kann aber auch dazu führen, dass man sich da einfach verdoktert. Dann kommt man dahin. Ich habe das öfter dann auch selber in diesem Atemschutznotfalltraining gesehen. Das wurde nicht richtig verstanden. Und das Erste, was man vor Ort macht, ist erstmal sich daran erinnern, wie das Konzept funktionierte. dann überlegen, ja, was haben wir denn jetzt hier? Ah, grüne Phase, ah, was heißt das noch? Guckt, dass man sich drumherum orientiert hat, dass man sich das alles aufbaut, dass die Tasche richtig liegt. Dann wird die Tasche aufgemacht, wird hier gemacht, wird da gemacht. Oder man vertut sich grundsätzlich in den Phasen. Eine grüne Phase, also raus, 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 wird interpretiert wie, ich mache jetzt mal einen Flaschentausch hier vor Ort. Und dem Menschen, um den es eigentlich geht, dem wird am Ende gar nicht mehr richtig geholfen, weil der liegt da, lässt sich das über sich ergehen und denkt sich so, naja, also wir hätten schon längst draußen sein können und da ging es mir irgendwie besser, als wenn ich jetzt hier eine neue Maske ins Gesicht gedrückt kriege. Und auch das ist dieses Aufblähen von simplen Situationen, weil einem vielleicht die Lösung nicht spannend genug ist. Gerade im Training ist das so. Wir üben dann eher die komplexen Dinge als die einfachen Lösungen, weil wir sind ja extra zum Üben hierher gekommen. Da müssen wir auch was Spannendes machen. Und das ist schade. Also auch schlecht am Ende.
Voll. Wollen wir auf dieses Lageschema eingehen oder nicht?
Es gibt dann, du könntest mal an die Hand geben.
Also ich meine, ich weiß immer nicht, wie cool ich Akronyme finde. Aber viele finden sie cool und deswegen teilen wir sie an der Stelle. Es gibt ein Lageschema zu Atemschutznotfällen. Und da ist, das teilt sich in folgende Begriffe. L wie Lagefeststellung. Wow. Sorry. A für Atmung vorhanden. Fragezeichen. G für genügend Luftvorrat. Fragezeichen. Und E wie erweiterte Erkundung.
Ja. Es soll einfach helfen. Also stand auch von atemschutzunfälle.eu. Die haben das verbreitet. Ich weiß nicht, ob sie Urheber sind, kann gut sein. Aber es soll vereinfachen, worum geht es eigentlich. Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich finde diese Akronyme, ich frage mich immer, wie praxistauglich sind sie? Also wie oft merkt man sich Lageschema und geht es dann auch noch fehlerfrei durch? Es dient aber ja auch dazu, sich einfach mal am Ende einer Ausbildung noch mal knackig zu merken, worum es geht. Also es ist ja auch ein Tool, um zusammenzufassen. Und vielleicht sind das so Dinge, die man sich auch ins Fahrzeug kleben kann oder irgendwo, wo man noch mal kurz drüber nachdenkt. Ich finde beispielsweise auch so Schemata, wo man sich noch einmal kurz verbildlicht, wie man eine Kurzprüfung durchführt, die gegenüber meinem Atemschutzplatz im Fahrzeug sitzen, ganz gut. Allein, weil sie noch mal ein, zwei Dinge in Erinnerung rufen. Wem es hilft, finde ich gut.
Ja, voll. Es schadet auf keinen Fall. Und irgendwie das konzeptionell einzubauen, also genau, ich finde dieses, wir lernen jetzt irgendwie Schemata auswendig, halt immer so ein bisschen müßig, das aber irgendwie einzubauen oder auch in Checklistenform zu überführen, in eure Konzepte reinzubringen als Gedanke und Zusammenfassung. Genau. Auf jeden Fall.
Ja, und ich will jetzt hier nur einen kleinen Teaser bringen. Also wir haben vor, diese Folge auch nicht einfach nur so stehen zu lassen, sondern wir wollen uns gerade über sowas wie das Lageschema und die Einschätzung vielleicht mal kritisch hinterfragen, hier noch weiter unterhalten. Dazu aber in Zukunft mehr. Auch gerne von euch. Wir waren jetzt, glaube ich, ein bisschen nachlässig mit E-Mail beantworten, aber kommt immer noch eine Antwort, keine Sorge. Aber schreibt uns gerne mal eure Gedanken, die werden wir auch in zukünftigen Folgen noch mit aufnehmen, weil ich glaube, wir haben hier schon den einen oder anderen Stachel gesetzt, um mal eine Reaktion zu teasern. Und wenn nicht, in Westfalen heißt Schweigen Zustimmung. Also bitte. Sehr gut.
Wir haben, vielen Dank für eure Inputs, die wir von euch bekommen haben. Wir haben über eure Konzepte, eure Inputs geredet. Wir haben über die Notfälle, die es so gab, unabschließend gesprochen mit der ganz dringenden Empfehlung. Guckt euch das an. Das ist total spannend. Man kann da total viel lernen von. Genau. Wir haben über die verschiedenen Grundsätze, über die FWDV7, über Atemschutzüberwachung, über Sicherheitstrupp, über Atemschutznotfalltraining gesprochen und was für Lehren so allgemein in der Vergangenheit gezogen wurden. Und ich bin total gespannt, was für Lehren wir in Zukunft ziehen werden, wo wir jetzt vielleicht auch dann, weiß ich nicht, in 10 Jahren sagen, ach krass, das hätten wir mal noch in der Folge erwähnen müssten. Das wussten wir aber damals noch nicht. Also wir sind nie an dem Punkt, dass wir irgendwie fertig sind und Atemschutznotfälle werden uns immer wieder beschäftigen, auch wenn wir das natürlich nicht wollen und das versuchen zu verhindern. Und das könnt ihr durch gute Konzepte für die Struktur, aber auch indem ihr persönlich euch immer wieder vor Augen führt, dass sowas passieren kann und was, wie ihr euch und anderen helfen könnt und euch darauf vorbereiten. Genau, wir haben über verschiedene Konzepte geredet, ANTS, ANE, das werden wir euch noch in die Shownotes packen. Und zum Schluss übergebe ich wieder an Sven.
Ja, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr Bock habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an brandschutzmilieu@gmail.com. alle Erreichbarkeiten, wie zum Beispiel dann auf Facebook, wo wir uns unter im Brandschutzmilieu oder dem Hashtag im Brandschutzmilieu findet, oder auch Instagram von Carsten, den ihr dort findet, findet ihr auch auf unserer Internetseite www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch meldet und uns einfach sagt, was ihr davon haltet. Ab und zu brauchen wir ein bisschen länger zu antworten, seht es uns nach. Aber wir freuen uns jedes Mal, würde ich immer sagen. Und seid dabei, empfehlt uns weiter, diskutiert. Und zu guter Letzt, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Carsten, danke für die Diskussion auf Augenhöhe. Und ich wünsche euch alles Gute. Passt auf euch und andere auf.
Macht's gut. Vielen Dank.